Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft. Und nach unserem Bergfest, also wir haben die Hälfte gelesen, letzte Woche, geht es jetzt los, eigentlich richtig mit dem ersten Kapitel von dem neuen Kapitel Richtige Reduktionen. Wir haben zwar den Abschnitt 1 schon gelesen, aber oft ist es bei Luhmann so, dass erst im Abschnitt 2 er richtig zum Kern der Dinge kommt. Und damit starten wir ohne weitere Vorrede gleich jetzt. Die erste Reduktion von Komplexität, die noch nichts reduziert, liegt in der Wahl einer Unterscheidung. Eine Reduktion, die nichts reduziert, eine Paradoxie, wie geht das vor sich? Wie ist das zu denken? Eine Unterscheidung ist, so wie der Begriff hier gemeint ist, eine Unentschiedenheit zwischen und oder, die aber als Unentschiedenheit nur um der Entscheidung willen gesetzt wird. Die Unterscheidung Mann und Frau besagt, dass es beides gibt, dass man sich aber entscheiden muss, ob das eine oder das andere vorliegt. In diesem Sinne reformuliert das Setzen einer Unterscheidung zunächst eine Paradoxie in Richtung auf Auflösungszwang. Die Unterscheidung setzt die Einheit einer Differenz. Sie setzt sie aber so, dass sie als Unterscheidung noch keine vollständige Operation ist, sondern nur gesetzt wird, um Bezeichnungen der einen oder der anderen Seite zu ermöglichen, ja zu erzwingen. Insofern ist Unterscheiden und Bezeichnen eine einzige Operation, die aus zwei Komponenten besteht, die nicht isoliert, sondern nur in der Autopoiesis dieser Operation vorkommen können. Draw a distinction. So lautet die in einen unmarked state gesetzte Erstanweisung des Formkalküls von George Spencer Brown. Das Ausführen dieser Anweisung macht deutlich, dass man kontingent anfängt und auch anders anfangen könnte. Die Logik selbst beschränkt sich auf das Notwendige und schweigt, wenn man sie fragt, mit welcher Unterscheidung man anfangen soll. Man kann die Wahl einer Unterscheidung also als Willkür ansehen. Aber das heißt nichts anderes, als dass derjenige, der dies Unterscheiden nun seinerseits unterscheidet, eine Information darüber braucht, wer unterscheidet. Das Unterscheiden ist mit anderen Worten nie als eine beobachterunabhängige Realität gegeben. Es ist die Operation eines Beobachters und ist ihrerseits nur beobachtbar, wenn der Beobachter beobachtet wird. Zwar kann man, wie alles, auch dies unterlassen und von einer Beobachtung des Beobachters absehen, etwa in der zweiwertigen Logik, die den Beobachter als ausgeschlossenes Drittes ausklammert, aber dann hat es auch keinen Sinn, von Willkür zu sprechen. Für sich genommen ist das Unterscheiden zunächst das Offenhalten einer Differenz, und zwar das Offenhalten von mehr als einer Möglichkeit der Bezeichnung, nämlich der Möglichkeit, die eine oder die andere Seite zu bezeichnen. Die Unterscheidung selbst ordnet also Beziehungen, Bezeichnungen noch nicht definitiv zu, sondern bereitet die Zuordnung nur vor. Sie ist notwendige Bedingung ihrer Möglichkeit. Wir haben das am Beispiel des Wahrheitscodes bereits studiert. Die Unterscheidung eröffnet auf Kosten anderer, ebenfalls möglicher Unterscheidungen, eine Möglichkeit der Bezeichnung, die man in einem unterscheidungslos, entropisch gegebenen Raum nicht hätte. Sie beginnt einen Prozess des Aufbaus von Komplexität mit einer Reduktion von Komplexität, die als bloße Unterscheidung noch nichts reduziert. Vielleicht mal bis hier.
Danke, ja.
Also da ist jetzt schon jede Menge drin. Wir sollten uns auch die Zeit nehmen, das nochmal sauber durchzugehen, weil jetzt wird es wieder eigentlich richtig interessant. Am Anfang beginnt er ja, dass er erklärt, warum das Kapitel richtige Reduktionen lautet. Reduktionen sind hier gemeint, Reduktionen von Komplexität. Umwelt ist immer komplexer als das System. Ein System muss Komplexität reduzieren. Und richtig ist jetzt eine neue, also Kapitelname, richtige Reduktionen, ist natürlich eine neue Unterscheidung, richtig und falsch, die er hier aufmacht und die er im Laufe hoffentlich noch erklärt, wie man nun drauf kommt, was richtig und was falsch ist. Und von dieser Reduktion von Komplexität Der aus, indem er sagt, eine Reduktion von kompliziert, die noch nichts reduziert, liegt in der Wahl einer Unterscheidung. Und wie ist das zu denken? Und die Formulierung, dass eine Unterscheidung ist eine Unentschiedenheit zwischen und ober, oder die aber als Unentschiedenheit nur um der Entscheidung willen gesetzt wird, ist der zentrale Satz von dieser Figur. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich jetzt die Unterscheidung von und oder anschaut. Wenn man diese Unterscheidung macht, da ist man unentschieden. Die beiden stehen ja nebeneinander. Soll man jetzt das und markieren oder das oder markieren? Man kann nur mit einem weitermachen. Man kann nur mit der einen Seite weitere Operationen anschließen, also über das und sprechen, oder man kann nur über dieses oder treffen. Und man trifft diese Unterscheidung zwischen zwei Dingen, die nebeneinander stehen, eigentlich, also man unterscheidet die nur, um eine Entscheidung zu erzwingen. Um weiter operieren zu können, muss man sich entscheiden, auf welcher Seite man weitermacht. Man kann nicht beide Seiten zugleich operativ weiterverarbeiten. Und das ist hier eigentlich sehr, sehr schön formuliert, mit einer Unentschiedenheit zwischen und oder, da kann man auch beliebig andere Gegensätzlichkeiten einsetzen, die aber als Unentschiedenheit um der Entscheidung willen gesetzt wird.
Ja. Ja, aber Moment, aber das geht mir jetzt, du hast das jetzt zwar schön alles sehr langsam referieren können, aber also der Satz geht ja noch weiter. In diesem Sinne formuliert das Setzen einer Unterscheidung zunächst eine Paradoxie in Richtung auf Auflösungszwang. Also es gibt eine Art von Beobachtungsrichtung, die vielleicht mit Quine gesprochen mit Beobachtungssätzen hervorgelockt werden kann, die die Unterscheidung als Einheit der Differenz setzt. Also da haben wir eine Besetzungsrichtung.
Und naja, also der nächste Satz, um dich kurz zu unterbrechen, der ist entscheidend. Ja. Ne? Also ich wollte auf die Paradoxie noch kommen. Worin besteht eigentlich diese Paradoxie bei der Unterscheidung? Man kann ja sagen, ja, wieso? Ich unterscheide halt, das ist ja keine Paradoxie. Die Paradoxie, die Luhmann hier sehen möchte und hier formuliert, besteht darin, dass die Unterscheidung die Einheit einer Differenz setzt. Kann man sich vorstellen, indem man und oder, also die beiden Worte, über die wir gesprochen haben, einfach nebeneinander stellt, dann hat man die Einheit zwischen den beiden. Und trotzdem ist da eine Differenz. Und diese Einheit einer Differenz, das ist die paradoxale Struktur, die ihr seht und die
jeder
Unterscheidung zu.
Ja, aber die Selbstbeobachtungsblockade, die durch die Paradoxie aufgelöst wird, wird durch die Setzung, also durch das Hinsetzen im Raum und Zeit einer Unterscheidung da wieder aufgehoben. Also man kommt wieder raus, indem man das Paradoxe wieder reduziert auf eine Unterscheidung, auf einen Schnitt in der Welt, auf einen Knick in der Optik, auf einen Riss in der Matrix oder sowas.
Was man da das ist jetzt aber schon ganz schön weit gedacht, der Gedanke. Ne? Also vielleicht sollten wir an der Stelle mal verharren, um überhaupt mal zu verstehen, was er hier meint. Weil wir behandeln ja Unterscheidungen und Markierungen als Menschen die ganze Zeit und fragen uns eigentlich, was soll daran paradox sein? Und eigentlich muss man hier an der Stelle nur verstehen, was der Luhmann an dieser Stelle einfach als paradox sehen kann. Und da kann man auch sagen, ja, wenn man das so spitzfindig sehen möchte, dann ist das schon eine paradoxe Situation, dass die Unterscheidung die Einheit einer Differenz setzt.
Aber das Ausführen dieser Anweisung, also Draw a Distinction, macht deutlich, dass man kontingent anfängt und auch anders anfangen könnte. Das ist ja, naja, das stimmt nicht so ganz. Es gibt ein Conservation of Energy Prinzip im Universum. Es gibt
jetzt sind wir schon bei Universum und bei physikalischen Naturgesetzen und so.
Nein, aber nur als kleine Anmerkung.
Er sagt ja im Prinzip nur, dass er bei George Spencer Brown anfängt und sagt, draw a distinction.
Ja.
Und also mit irgendeiner Unterscheidung muss man anfangen. Also entweder mit der Subjekt-Objekt oder mit der System-Umwelt oder irgendeiner Entscheidung muss man anfangen.
Nicht, nicht sein, das wäre die kategoriale Unterscheidung oder eben Existenz-Nicht-Existenz. Das wäre dann.
Da kommt ja noch eine Menge nach hier in dem
Kapitel. Genau. Und da kommt er auch noch drauf, mit welcher Unterscheidung man anfangen könnte.
Ja, aber erstmal war mir das schon ein bisschen wie eine Wiederholung, ja. Also es geht hier um Beobachtung. Wo ich hängen geblieben bin, was mir aufgefallen ist, dass er diesmal das, ansonsten war das immer, wie heißt es, uno actu bezeichnen
genau.
unterscheiden und bezeichnen. Hier ist das diesmal tatsächlich hierarchisiert, ja, nacheinander gesetzt worden, und zwar nur zu diesem einen Zweck. Er sagt, erst wird unterschieden zu dem Zweck, Auflösungszwang ist dann bezeichnen zu können. Da bin ich hängen geblieben kurz. Ansonsten finde ich, dass alles das wiederholt, was über...
Also ja, aber jetzt wird es interessant, weil die Wortwahl jetzt spannend wird, dass er von Setzungen spricht, obwohl er das bei Fichte zum Beispiel...
Die Unterscheidung setzt die Einheit einer Differenz. Sie setzt sie aber so, dass sie als Unterscheidung noch keine vollständige Operation ist, sondern nur gesetzt wird, um Bezeichnungen der einen oder der anderen Seite zu ermöglichen, ja, zu erzwingen. Das habe ich mir erlaubt, gerade so zu verstehen, dass das eine und dann das andere stattfindet.
Also das meint er an der Stelle nicht. Unterscheiden und bezeichnen ist eine Operation, eben, die aus zwei Komponenten besteht. Also er weicht hier keinen Millimeter von dieser Uno Acto ab, aber er setzt den Fokus nochmal auf die beiden unterschiedlichen Komponenten.
Ja, schreibt er ja dann auch, insofern ist Unterscheiden und Bezeichnen eine einzige Operation. Ich sage ja nur, dass ich da hängen geblieben bin.
Ja, ich würde es auch nur kommentieren.
Nochmal hängen geblieben hier unten, was ich markiert hatte. Man kann die Wahl einer Unterscheidung also als Willkür ansehen, aber das heißt nichts anderes, als dass derjenige, der dies Unterscheiden nun seinerseits unterscheidet, eine Information darüber braucht, wer unterscheidet. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich hätte erwartet, dass der Satz sagt, eine Information darüber braucht, was unterschieden wird vom Beobachter. Nee. Ja, das hatte ich. Ich sage ja nur, deswegen bin ich da hängen geblieben.
Ja, aber das ist doch Luhmanns ganzes Anliegen, dass man von Was-Fragen auf Wie-Fragen umstellt und Wie-Fragen auch im Filter der Wer-Frage.
Also okay.
Wer wie was macht und nicht was wie wer macht zum Beispiel.
Ja, vor allen Dingen bleibt das Spiel dasselbe. Wenn man jetzt sagt, dieser Satz heißt ja eigentlich, dass die Wahl der Unterscheidung Willkür ist. Aber wenn ich das als Willkür sehen will, dann muss ich überhaupt erstmal die Wahl zwischen zwei Unterscheidungen sehen. Und dann muss ich wieder eine bezeichnen. Also das Spiel bleibt dasselbe und es kommt drauf an, wer das tut. Es kann natürlich der eine so tun und der andere anders. Und wir werden dann wahrscheinlich später noch zu Kriterien kommen, wie man das richtig macht. Weil ich glaube, dieser Titel des Kapitels, richtige Reduktion, heißt ja nicht umsonst so. Das ist ja schon eine gewisse Provokation. Von dem, was wir bisher so von ihm gelesen hatten, war ja eigentlich nie irgendwas richtig, sondern alles beobachterabhängig.
Ja, und diese Marked Spaces und Unmarked Spaces, das ist praktisch Raumeinsatz, also der Einsetzung von Raumzeichen, um Zeit in den Griff zu bekommen, um unter Zeitdruck, also Unentscheidbarkeit dann zu linearisieren, dadurch, dass man irgendwann sich dem Und oder Oder zuneigen muss, wenn man nicht komplett auf der Stelle verharren möchte, als Biosystem oder als neckentropisches Wesen.
Ja, ich bin noch hängen geblieben an der nächsten Seite, in dieser Klammer. Da schreibt er nämlich, also zwar kann man alles unterlassen und von einer Beobachtung des Beobachters absehen, etwa in der zweiwertigen Logik, die den Beobachter als ausgeschlossenes Drittes ausklammert. Und das ist natürlich Unsinn, weil die zweiwertige Logik klammert alles als ausgeschlossenes Drittes aus. Die kommt gar nicht auf die Idee, dass das ein Beobachter wäre, der auszuschließen sei. Ja, es gibt keinen logischen Wert. Ja. Es gibt zwei logische Werte, die Negationen auseinander fortgehen und eben keinen Dritten. Also noch nicht mal einen dritten Wert und schon gar keinen Beobachter. Also die Notation mit dem Beobachter ist eben nicht kompatibel mit Logik. Das macht logisch keinen Sinn, von einem Beobachter innerhalb von logischen Konstrukten sprechen zu wollen.
Jetzt, es ist ja eine Prädikatenlogik und keine Operatorlogik, obwohl es das auch gibt in der Linguistik. Also natürlich nicht in der klassischen Philosophie, weil die ist Schlussregeln von Sätzen aus. Und die schert sich nicht darum, dass die sich in sich noch transformieren können. Bin ich dran, jetzt lesend, oder was ist?
Nein, warte mal, ich habe doch einen Satz, den ich kurz den Fokus draufstellen würde, nämlich kurz weiter. Die Unterscheidung selbst ordnet also Bezeichnungen noch nicht definitiv zu, sondern bereitet die Zuordnung nur vor. Sie ist die notwendige Bedingung ihrer Möglichkeit. Das ist nochmal so ein bisschen der Versuch, wie Peter vorhin sagte, dieses auseinanderzuziehen. Ne? Also die Bedingung der Möglichkeit, das hat ja schon immer auch eine zeitliche Konnotation. Ja, und insofern Aber ich glaube eben, dass es kein Widerspruch ist, sondern man kann nur bezeichnen, wenn man gleichzeitig unterscheidet, und man kann eigentlich auch nur unterscheiden, wenn man gleichzeitig eine Seite bezeichnet.
Genau, aber dann eben sinnsystemisch internalisieren, das würde, glaube ich, dann diese eindeutige Zuordnung dann irgendwie festigen können. Also das kommt ja, dann muss ja auch noch dann kommen. Also die richtige Reduktion hat ja dann auch was mit der Sinnstiftungsfixierung zu tun.
Ja, und hier kommt nochmal ein Satz, der mit dem Unmarked Space und State da ich verbinden kann, die Unterscheidung eröffnet, auf Kosten anderer ebenfalls mögliche Unterscheidungen eine Möglichkeit der Bezeichnung, die man in einem unterscheidungslos entropisch gegebenen Raum nicht hätte. Also das.
Ja, das ist ja genau mein Thema, mit dem ich jetzt Luhmann so ein bisschen knacken möchte, dass er eben physikalische und biologische Gesetze so als oppositional gegenüberstellt, um sein Kalkül dann durchzubekommen.
Und wie ist in diesem letzten Satz nur für mich einmal ganz deutlich das gemeint? Sie beginnt einen Prozess des Aufbaus von Komplexität, da gehe ich gerne mit einer Reduktion von Komplexität, die als bloße Unterscheidung noch nichts reduziert. Wo ist dann hier die Reduktion gerade für mich?
Das ist der erste Satz, den wir gelesen hatten, dass eine Unterscheidung eigentlich schon eine Reduktion von Komplexität ist. Die erste Reduktion von Komplexität, die ja auch mit anders, ne? Da der erste Satz. Darauf ja kommt er hier wieder zurück.
Gut. Ja, also das ist doch, also man sucht nach hochwertigen Bezeichnungen. Das ist doch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch ein Findungsprozess von Begriffen, die zu Phänomenen, mit Phänomenen korrespondieren können. Das ist, früher war alles Baum, Birke, Höhle, Bach, Feld und so weiter. Und dann irgendwann hat das Namen bekommen und es wurde immer spezifischer und jetzt mittlerweile, also die Kompositionalität hat sich erhöht. Und wir leben in einer vollgestellten Welt mit überall mit Artefakten, die alle ganz genaue Namen haben und die Normen und sowas. Also das ist genau das. Genau, anders als eine Logik stiftet in der wirklichen Welt. Das ist interessante Adjektivierung. In der wirklichen Welt der gesellschaftlichen Autopoiesis, die Wiederholung einer Bezeichnung, nicht einfach Identität, sondern zusätzlich einen Überschuss an Verwendungsmöglichkeiten. Einfach deshalb, weil die Wiederholung in immer anderen Situationen erfolgen muss und von daher andere Konnotationen mitbekommt. Also mitbekommt im doppelten Sinne, also die draufdoppeln und dazu bekommen. Wir nennen das, was da geschieht, im Anschluss an Spencer Brown, Konfirmierung. Das hatten wir auch schon. Die wiederholte Bezeichnung gewinnt Vertrautheitsqualität und den Anschein des Bewährten und Weiterbewehrbaren. Sie gewinnt die seit Sokrates diskutierte Eigenschaft der Allgemeinheit, der relativen Invarianz gegenüber den konkreten Besonderheiten der Einzelsituationen. Sie wird Logos, Idea, Terminus genannt, um traditionelle Bezeichnungen für dieses Resultat wiederholten Bezeichnens zu zitieren. Aber in welchen Grenzen? Und was bewirkt, dass man mit Teller nur Teller bezeichnen kann und nicht Gläser? Und wie kommt es, dass die Idee des Tellers nicht ins Glashafte expandiert, sondern eine Differenz von Tellern und Gläsern aufgebaut und reproduziert wird? Man hat dies mit Unterschieden von des Wesens der Dinge erklärt und damit der Verfügung über Gattungsbegriffe Geschirr wieder unter Kontrolle gebracht. Wenn aber diese Auskunft nicht mehr überzeugt, wie anders erklärt sich dann die Emergenz solcher Differenzen? Wahrscheinlich also Pragmatiker würden sagen, aus dem Gebrauch. Strukturalisten geben im Anschluss an Saussure die Auskunft, dass die Sprache selbst differenziell funktioniere. Entsprechendes gilt für die sogenannten Tatsachen, die sich ebenfalls nur in Differenz zu anderem als Einheiten präsentieren. Ob man daraus nun auf Sprachabhängigkeit aller Tatsachen schließen muss und was hier genau unter Abhängigkeit verstanden wird, können wir offen lassen. Jedenfalls wird die Differenz als Auswahl unter vielen möglichen durch das Beobachten des Systems fixiert, also nur in dessen Autopoiesis gegeben und damit abhängig von dem Entwurf von Möglichkeiten, in denen hinein eine Unterscheidung und eine Bezeichnung projiziert wird. Mit allem, was man bezeichnet, ist also immer ein und nicht mit gemeint. Moment, muss ich kurz mal notieren. Man kann sich die Genese eines solchen und nicht vielleicht aus der Notwendigkeit einer laufenden Korrektur von Erwartungen erklären, denen man sich in Situationen mit doppelter Kontingenz gegenüber sieht. Wie immer, das und nicht ist ein mächtiger Hebel der Präzisierung und Abstraktion. Mehr und mehr macht es dann einen Unterschied, in welcher Unterscheidungen eine Bezeichnung kondensiert und konfirmiert wird. Im Prozess der Gattungsabstraktion klärt sich in gewissem Umfang zumindest auch das Unterscheidungspotenzial der Termini. Dies und nichts anderes lässt noch alles andere offen und ist deshalb im Dies auf Konkretheit, fast Zeigbarkeit, angewiesen. Wovon Teller zu unterscheiden sind, ist eben als weiterhin offen, von den Gläsern, von den Speisen, vom Tisch. Je weiter man abstrahiert, umso deutlicher kann der Unterscheidungsbereich sich einschränken. Man probiere es mit Hausrat oder gar Artefakten. Zumindest kann die Evolution einer Terminologie, wenn die Sterne günstig stehen, sich an eindeutigen Unterscheidungen führen lassen. Das Bezeichnen provoziert dann ein Bezeichnen der Unterscheidungen, von denen es profitiert. Den Absatz lese ich noch mit. Ist der Unterscheidungsbereich von Worten und Begriffen, auf diesen Begriff kommen wir gleich zurück, einmal festgelegt, kann man Bezeichnungen auch festhalten und die Gegenbegriffe, also die Unterscheidungen, austauschen, innerhalb derer sie die eine und nicht die andere Seite bezeichnen. Eine Art Scheinidentität der festgehaltenen Bezeichnung übernimmt dann Scharnierfunktionen im Rahmen weitreichender semantischer Revirements. Das Wort hatten wir auch mal in Kunst der Gesellschaft, also Umweltbereiche. Das Subjekt war gegen das Objekt gesetzt worden. Was geschieht, wenn es um 1800 individualisiert, das heißt in seiner Einzigartigkeit, gegen alle anderen Subjekte gesetzt wird? Natur hatte man von Gnade unterschieden. Was geschieht, wenn sie im 18. Jahrhundert von Zivilisation, im 19. und 25. Jahrhundert von Geist, in der Gesamtkonzeption dieses Buches dagegen von Unwahrscheinlichkeit unterschieden wird? So, ich muss aufpassen, dass ich nicht, ich muss was trinken.
Ja, wir können ja bis hier mal...
Genau, mal durch.
Ich würde gerne noch kurz die Fußnote von der letzten, also der Seite davor vorlesen, einfach weil, oder ist noch eine Seite davor, ne? Ja, hier, da wo du begonnen hast, 23, das ist hier in diesem Abschnitt gewesen. Dem aufmerksamen Leser sei bestätigt, dass wir uns hier, da wir an einer Theorie der theorienbildenden Wissenschaft interessiert sind, in einem Zirkel befinden. Der Code ist eine Unterscheidung. Der Begriff der Unterscheidung ist ein Begriff. Begriffe sind Satzfunktionen, die der Zuordnung der Werte des Code dienen. Man könnte uns ermahnen, hier Ebenen zu unterscheiden. Zu unterscheiden. Also er macht sich da noch einen kleinen Witz wieder mit uns.
Ne? Ja, das ist wirklich witzig. Das hatte ich mir auch angestrichen. Zu unterscheiden. Man kommt aus dem Unterscheiden nicht mehr raus, will er uns damit sagen.
Ja, man kommt ja aus der Satzfunktion nicht raus, würde ich sagen. Aber das ist ein anderes Gebiet, was er überhaupt nicht abgreift. Also der Begriff fällt immer mal wieder, aber er ist ziemlich untersättigt bei Luhmann.
Ich würde aber denken, wir können jetzt relativ schnell weiterlesen, weil das ist jetzt alles ein bisschen Wiederholung gewesen. Ne?
Also, nee, Moment.
Also, nee, glaube ich auch nicht. Also meine Seite ist nur gelb durchgehend fast. Also,
okay, ja. Mir auch. Das ist jetzt kommende dann spannender. Dann lasst mal hören.
Ja, also zu Anfang macht er ja den Begriff der Konfirmierung stark. Und den hatten wir schon, den können wir vielleicht wirklich überspringen. Aber diese Konfirmierung, da gewinnt eben eine wiederholte Bezeichnung Vertrautheit. Und es scheint so, dass sich das bewährt hat. Und deswegen bleibt man beim Bewerten. Diese Konfirmierung ist ja auch eine Figur aus George Spencer Browns Kalkül. Was aber nur bedingt miteinander zu, also es ist davon abgeleitet. Und interessant fand ich den Anfang, anders als in der Logik stiftet die Wiederholung einer Bezeichnung nicht einfach Identität, sondern zusätzlich einen Überschuss an Verwendungsmöglichkeiten. Einfach deshalb, weil die Wiederholung immer in anderen Situationen erfolgen muss und von daher andere Konnotationen mitbekommt. Das heißt, wenn ich mehrfach einen Baum identifiziere, dann ist das immer ein anderer Baum von einem anderen Winkel. Der steht wieder woanders, ein kleiner Baum, ein großer Baum. Aber trotzdem konfirmiert der Begriff Baum jedes Mal, obwohl es jedes Mal ein bisschen was anderes ist. Und darauf will er hinaus, dass diese Konfirmation keine Identität herstellen kann.
Die Wiederholung nicht, ja.
Ja.
Oder dass das zu unterscheiden ist, ja. Also das ist Logik, wenn ich immer wieder A, 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 A setze, ist Identität zu verstehen hier. Aber wenn wir jetzt in der wirklichen Welt sind, so ist das ja eingeleitet hier oben, ne? Anders als in der Logik stiftet, in der wirklichen Welt der gesellschaftlichen Autopoiesis und so weiter. Ganz genau, wenn ich dir einen Witz erzähle, dann lachst du einmal. Jetzt bei der Pointe würde ich dir den nochmal erzählen, lachst du nicht mehr, ja, weil inzwischen kennst du.
Doch, ich würde darüber lachen, dass du versuchst, mir noch doppelt zu erzählen. Also das kann sich ja auch wieder...
Aber das ist, was er sagt. Auf jeden Fall wären es andere Konnotationen, die dann mitschwingen. Ne? Du weißt dann einfach, dass er schon mal erzählt worden ist und du kannst dann sonst was draus machen. Aber es ist eine Konfirmation in anderen Umständen.
Genau, das ist ja die tolle Fähigkeit unseres Gehirns, dass wir so tun können, als wären wir eine Person. Oder so tun können, als gäbe es Raum, Zeit und Dimensionalitäten und gewisse Wirklichkeiten, die es uns erlauben, dass wir immer wieder in Realitätsdispositionen zurückspringen können, damit wir ich-identisch bleiben, auch über ein ganzes Leben hindurch, auch wenn sich unsere ganzen Zellen erneuern und wenn nichts mehr da bleibt, so alle 7 Jahre häutet sich ja der Mensch praktisch, ohne dass man das wirklich mitbekommt. Aber also das ist ein steiler Satz, anders als in der Logik stiftet in der wirklichen Welt, der gesellschaftlichen Autopoiesis zumal noch, die Wiederholung.
Ja, also das ist natürlich ein steiler Satz, da spricht ja mal so lax über alle anderen Wissenschaften, was natürlich Unsinn ist, weil es kommt auf das Modell an, was du dir bildest von der wirklichen Welt. Und in der Physik sind zum Beispiel alle Elektronen identisch, das sind dieselben. Du kannst kein Elektron rot anmalen und das beobachten, sondern die Theorie basiert darauf, dass die alle identisch sind, dass du die nicht unterscheiden kannst.
Also man kann eigentlich aus diesem Satz genau das herausmeißeln, was auch Rainer Koselleck dann mit diesem verhängnisvollen Kollektivsingular gesagt hat. Also wir haben hier nur Bestimmtheiten. Die Logik in der Welt, der gesellschaftlichen Autopoiesis, ist immer Singular. Die Wiederholung einer Bezeichnung. Das sind ja Pluralismen, die verdeckt werden durch diese Einschneidung auf eine Unterscheidung, auf diese Durchführung dieses einen Vorgangs und an denen Luhmann dann ganz viele andere Unterscheidungen noch dran heftet, aber die er eben nicht von Anfang an plural denken kann oder parallel operativ oder überhaupt beweglich.
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall spricht er im Moment über die eine Seite der Unterscheidung. Das ist mir das, was mir hier in diesem Absatz, den du gerade gelesen hast, eben so entgegenkommt. Und das ist für mich sozusagen jetzt ein bisschen, also das haben also ein paar Mal gehabt. Und,
aber da zieht er wieder, was André gesagt hat. Die Welt ist ja nicht einfach so eine Papptür, so eine Seitverziehung, dass man einfach so ein Objekt immer wieder drehen kann und sagen kann, ach, jetzt ist es anders und jetzt ist es so. Also das geht auf der Atomanebene, ist das völlig...
Er teasert es ja an, Entschuldigung, André, er teasert ja die andere Seite an und sagt, der Teller, von was wird der denn jetzt unterschieden? Von Gläsern, vom Tisch, von allem und so weiter. Er teasert das ja an, die andere Seite, die ich eigentlich nicht bezeichnet habe, ne, die einfach die andere Seite der Unterscheidung ist, wenn ich eben gesagt habe, dies und damit den Teller dann genommen habe, wie wichtig das aber denn doch wird. Und da läuft das ja jetzt weiter drauf hinaus. Das finde ich eben.
Ja, ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Das haben wir ja auch jetzt gelesen, ne? Dass mit allem, was man bezeichnet, also immer ein und nicht mit gemeint ist. Und der springende Punkt ist, der nächste Satz, dass er schreibt, man kann sich die Genese eines solchen und nicht vielleicht aus der Notwendigkeit einer laufenden Korrektur von Erwartungen erklären, denen man sich in Situationen mit doppelter Kontingenz gegenüber sieht. Also er erklärt praktisch die Notwendigkeit, warum man aus einer Erwartungsstruktur und doppelter Kontingenz dieses und nicht bleibt. Und dann schreibt er weiter, dass dieses und nicht, also die Gegenseite, dann auch immer ausgewechselt werden kann, ohne dass das überhaupt in der Kommunikation rufbar wird.
Ja, und das erinnert mich an Kunst der Gesellschaft eben, hat mich das denken lassen, was über Poesie teilweise da zu lesen war. Aber egal, wir gehen ja hier weiter.
Ganz genau. Und da schreibt er dann, dass diese Austauschbarkeit der Gegenseite bezeichnet er als Scharnierfunktion im Rahmen von semantischen Revirements. Also das finde ich eigentlich eine schöne Figur, das als Scharnierfunktion zu bezeichnen. Ja, finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Formulierung.
Okay. Naheliegend, wollte ich sagen. Aber egal.
Ja, aber auch wieder dann mechanisch gedacht. Ne? Also das ist dann wieder sehr unbiologisch.
Ja, aber das ist doch nicht der Luhmanns Gedanke, sondern dass er mit dem Spielfunktion bezeichnet er ja das, was wir üblicherweise machen. Ja, wenn wir im Alltag damit zu tun haben. Wir sind ja hier nicht Karl Valentin. Den meinst du den Teller, der nicht ein Glas ist? Oder meinst du den Teller, der nicht eine Tasse ist? Das wäre so ein Spiel. Und wir... Diese Unmöglichkeit, dass wir die andere Seite der Unterscheidung eigentlich nicht in den Blick nehmen, da hilft das hier, was hier mit dem Begriff Scharnierfunktion meiner Ansicht nach üblicherweise immer bezeichnet wird. Und jetzt
nicht das ist doch eine Hineinholung einer mechanischen, unbelebten Operativität, die sogar noch eine technische vorgebracht ist, die dann plötzlich als operable Metapher für neurologische Vorgänge fungieren kann.
Ja, ganz genau. Das ist eine Metapher aus dem Mechanischen, aber ich meine, mit irgendwelchen operativen Begriffen muss er ja hantieren. Also irgendwie muss das ja. Ja,
aber nein, ich kenne diesen Begriff eher von anderen Autoren, Autorinnen, denn von Luhmann. Also da ist das dann immer so eine Abkürzung, sozusagen ein Beenden einer weiteren Frage, in dem dann eben einer Sache diese Scharnierfunktion zugeschrieben wird, ja, was man auch eine Ambivalenz oder eine eine nicht zusammenpassend bezeichnen könnte, was aber trotzdem gemeinsam sich vollzieht, dann lese ich häufiger Scharnierfunktion. Deswegen, Das ist nicht der Luhmanns Idee jetzt. Egal, nicht egal, aber deswegen finde ich das gerade nicht so spannend, sage ich mal.
Ja, dann lies mal weiter.
Davon zu unterscheiden sind konzeptionelle Strategien, wie sie zuerst in der rahmistischen Logik entwickelt worden sind. Bezeichnungen im Rahmen einer Erstunterscheidung werden ihrerseits in Unterscheidungen aufgelöst, die Bezeichnungen ermöglichen, auf die das gleiche Verfahren wieder angewandt werden kann. Auf diese Weise kann man Bifurkationshierarchien, Entscheidungsbäume, erzeugen, die dann häufig nur noch in ihren abgeleiteten Bezeichnungspfaden interessieren, so dass die Ausgangsunterscheidung vergessen und das Risiko der Gesamthierarchie nicht mehr wahrgenommen wird. So mag die Welt über die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Eigentum in Brand geraten, ohne dass man noch kontrolliert, wovon man eigentlich Eigentum unterschieden hatte. Um gleich rahmistisch fortzufahren, unterscheiden wir inkludierende und exkludierende Unterscheidungen. Im Falle von inkludierenden Unterscheidungen umfasst die eine Seite die andere, aber das Umgekehrte gilt nicht. Ein Beispiel dafür ist die Unterscheidung von Worten und Begriffen. Bei solchen Unterscheidungen entsteht der Wunsch, den Charakter der umfassenden Seite als eines Gattungsbegriffs auszuarbeiten. Bei exkludierenden Unterscheidungen, Beispiel System und Umwelt, gilt wechselseitige Exklusion. Man könnte auch von Opposition sprechen. Hier ist die nächstliegende Frage die nach der Einheit der Differenz. Man kommt also nicht auf eine Logik der Arten und Gattungen als umfassender Wesen und nicht auf eine Hierarchie, sondern, wenn man Hegel glauben darf, auf eine dialektische Theorie. Im Verhältnis zum alteuropäischen Denken ändert sich dadurch auch das Verhältnis zur Zeit. Denn die Gattungsbegriffe galten, im Unterschied zu Handlungen und Ereignissen, als stabil, während die Dialektik alles in Bewegung setzt und die Zeit selbst als Prozess. Die Unterscheidung der beiden Arten von Unterscheidungen soll jedoch verhindern, dass wir uns sofort dem Unterschied von Gattungslogik und dialektischer Logik fügen. Wir müssen uns vorbehalten, beide Arten von Unterscheidungen in ein und demselben Theorierahmen zu benutzen, denn schon die Theorie der Systemdifferenzierung, also auch die Theorie der Wissenschaft als Teilsystem der Gesellschaft, erfordern beide Unterscheidungen. Sie setzt einerseits die Differenz von System und Umwelt auf allen Systemebenen voraus und konzidiert mit Unterscheidungen wie Wissenschaft und Gesellschaft andererseits ein Inklusionsverhältnis, da Vollzug von Wissenschaft immer auch Vollzug von Gesellschaft ist. Eine Systemtheorie, die so argumentiert, ist jedoch weder dialektisch noch gattungslogisch gebaut und eben deshalb müssen wir uns vorbehaltlich weiterer Klärungen mit der Unterscheidung dieser beiden Unterscheidungen begnügen. Ich mache mal einen Punkt, ja?
Ja.
Jetzt ist er richtig losgezogen, würde ich mal denken. Also er hat gesagt, ich kann mit diesen mit Unterscheidungen so verfahren, dass wenn ich die begründen möchte, dass ich das versuche, über verallgemeinernde Gattungsbegriffe und dem alles zuschreiben oder zuordnen. Das war das eine. Jetzt sagt er, ich kann auch Entscheidungsbäume hier machen, Bifurkationshierarchien. Aber da verliere ich eben auch etwas. Ich verliere nämlich, Beispiel hier, wovon habe ich eigentlich Eigentum unterschieden, wenn ich immer weiter den Baum weiter ausdifferenziere, weiter feiner mache. Und jetzt sagt er eben, nein, 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 meine Vorstellung davon, wie ich gerne weiterverfahren möchte, geht da drin nicht auf. Eine Systemtheorie, die so argumentiert, ist jedoch weder dialektisch noch gattungslogisch gebaut. Und eben deshalb müssen wir uns vorbehaltlich weiterer Klärung mit der Unterscheidung dieser beiden Unterscheidungen begnügen. Und das verstehe ich vor dem Hintergrund, wie das Kapitel heißt, André, ne, über die richtige Art der Reduktion. Also jetzt, finde ich, sind wir so richtig drin. Jetzt breitet das aus.
Also ja, jetzt fängt er langsam damit an. Ne? Also ich meine, an der Stelle sagt er ja noch nicht viel. Er sagt nur rein mit der Gattungslogik. Also dass man über alles auch noch einen Oberbegriff finden kann und dass alles wirklich schön disjunkt miteinander zu ordnen sei, das funktioniere nicht. Aber auch so ein einerseits, andererseits wiederum jedoch Dialektik ist eben auch nicht allein das Bestimmende. Das heißt, und das fasst er nochmal abstrahiert zusammen in die Unterscheidung zwischen inkludierenden Unterscheidungen, also wie er sagt, Wort und Begriff. Da ist ja Wort die Obermenge von Begriff. Alle Begriffe sind Wörter, aber nicht alle Worte sind Begriffe. Und es gibt eben exkludierende Entscheidungen, die disjunkt sind, wie System und Umwelt. Und die schließen sich gegenseitig aus und erschöpfen sich miteinander.
Ja, aber dann einfach zu sagen, transjunktionale Wortzeichen sind das Verbindende, das Scharnier zwischen Worten und Begriffen, ist ja dann auch billig. Also nicht im Sinne von günstig, sondern im Sinne von genehm.
Ja.
Also es gibt die härtesten Argumente sind kommen ja bei Luhmann immer genau von der Seite, dass man eben also wenn man zum Beispiel Entscheidungsbäume oder Begriffscluster oder sowas bildet, dass es eine gewisse Gewichtung der Worte selber gibt, die von der Sinnbezugnahme eines biologischen Systems überhaupt nicht abhängen. Das ist ja genau das, was Large Language Models können. Das sind selbstlernende Wortzeichen, die können mit Human Feedback irgendwie ergänzt werden, aber sie müssen das nicht. Die finden ihre Zusammenpassung auch ohne, dass man doch noch immer nachhelfen muss mit Unterscheidungen.
Naja, apropos Large Language Models, ist ja interessant, die ganze Diskussion, ob das eine Kommunikation mit ChatGPT eine Luhmannsche Kommunikation ist von Information, Mitteilung und Verstehen. Und wenn man das so beobachtet und sagt, ja, das ist so, weil das ist anschlussfähig und es kommuniziert, ja, dann muss man aber schon beachten, dass zum Beispiel diese Large Language Models eben genau nicht die Gegenseite von markierten Begriffen mitführen. Large Language Model rechnet nur einen Begriff aus. Der sagt einfach nur Mann und dann steht Mann da. Das Large Language Model hat keine interne Abbildung, dass der Gegensatz von Mann Frau ist. Das heißt, alles, was Luhmann für uns Menschen hier formuliert, dass es immer eine Gegenseite gibt, die man austauschen kann und die dann auch die Fremdreferenz in der Kommunikation darstellt. Also die markierte Seite ist die Selbstreferenz der Kommunikation und was denn zur Umwelt gehört, die Gegenseite ist die Fremdreferenz. Das kann man so bei einem Large Language Model nicht modellieren und deswegen ist da eben auch keine doppelte Kontingenz gegeben. Also ein Large Language Model fragt sich nicht, oh Gott, was wird er denn jetzt als Nächstes fragen und will er mir was Böses mit der nächsten Frage. Und das ist das Interessante daran, dass man eben nicht sagen kann, nee, die Kommunikation ist so wie zwischen Menschen, weil doppelte Kontingenz fällt weg, soziale Beziehung fällt weg, aber trotzdem ist es ein Kommunikationsbegriff. Das ist ja das Verrückte daran. Wo, glaube ich, auch diese Large Language Models nochmal einen schärferen Brennpunkt auf die Kommunikationstheorie von Luhmann werfen. Also irgendwas wird man damit machen müssen, auch in der Theorie.
Ja, also Joscha Bach, der hat es im Internet an der Zukunft des nächsten großen Dings dann geforscht und der hat auch gesagt, also das, was Menschen immer noch viel besser können, ist Weight Sharing. Also es gibt natürlich Gewichtungen innerhalb von Sprachmodellen, aber wir Menschen verfügen über Gewichtsverlagerungsmethodologien. Wir können Zentauren, wir können Chimären, wir können Sphinxen uns vorstellen und die sind ja menschheitsgeschichtlich schon sehr viel früher da oder Drachen als dann distinkte Objekte oder distinkte Einheiten und Wesenheiten, die dann taxonomisch bis in die kleinste Feinheit ihrer Bezeichnungen dann festgezogen wurden. Und das kann zum Beispiel ein Large Language Model nicht. Es kann einfach Dinge nicht zusammenbringen, die in unserer Kulturgeschichte ziemlich stark verhaftet sind. Also in der ganzen Mythologie und in der Veranlagung, wie wir Menschen Sprachzeichen gelernt haben. Es ist einfach eine komplette 180-Grad-Drehung.
Ganz genau. Und, es könnte das Es könnte so scheinen, als ob es das kann, genau, wenn es die Texte darüber gelesen hätte. Dann könnte es das reproduzieren, was dann von unserer Seite so ein bisschen zum Verwechseln ähnlich sieht von dem Original. Ne?
Genau. Aber das geht ja dann wieder, das hängt ja wieder mit dem Problem zusammen, dass auch wir als Personen oder als Menschen oder als mit Geist begabte Affen oder sowas, was wir, ne, wir sind gefangen in so einem blöden Menschenaffenkörper, dass auch das schon eine Zumutung ist, das als Denkbasis oder als Grundierungsmechanismus anzunehmen, um dann alles dann da drauf zu satteln. Und deshalb, also das spekuliere ich, dass es eine Art Konvergenzbewegung geben wird. Also dass wir jetzt noch davon profitieren, dass die Texte, die aktuell im Internet sind, alle von Menschen geschrieben wurden und redigiert wurden und eben auf Stringenz und Kohärenz geachtet wurde, und dass jetzt durch diese Tür, die Büchse der Pandora, jetzt plötzlich ganz viele fragmentierte, nicht fertige, wenig durchstrukturierte Zombie-Texte entstehen, die dann auch wieder ins Large Language Model eingehen und die Qualität, also der Gradient nimmt immer weiter ab. Es wird immer niveauloser und immer kurzatmiger. Aber das ist
eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wird es irgendwie anders, ne?
Ja. Naja, aber die, ich bin schon beeindruckt. Also wenn du oben eben gesagt hast, hier eine Mann zu unterscheiden von irgendwas. Nee, aber die Ergebnisse erwecken bei mir schon den Eindruck, dass die Maschine in der Lage ist, einen Kontext, in dem ich ein Wort oder einen Begriff nutze, zu unterscheiden, ne? Also
ja, aber das sind ja nur Situationsgebrauchs.
Also, ja, ich sehe nur, aber damit ist es, und wenn es nur Simulation ist, aber schon, also relativ.
Naja, Peter hat ja einen wichtigen Punkt, ne? Weil ich meine, allein, dass er das Gefühl hat, dass das so ist, manifestiert sich das sozial. Also wenn Peter glaubt, dass der einen Gegenbegriff hat und Konzepte versteht, dann wird er ihn so behandeln und dann wird es ein Teil der Gesellschaft sein. Ja. Und wie es ist, kommt man eigentlich nur, also ich hätte es beinahe gesagt, wie es wirklich ist, kommt man eben nur drauf, wenn man diese Large Language Models auseinanderschraubt und genau guckt, was die da machen. Ja. Und das können wir ja als allopoetisches System im Unterschied zu Menschen schon machen. Ich kann mir jede einzelne Codezeile von so einem Large Language Modell anschauen, jede einzelne Tensor-Multiplikation, und ich weiß genau, was da reproduziert ist und was da eben auch nicht reproduziert sein kann. Und das macht den großen Unterschied. Wir können eben nicht unsere Gehirne aufschrauben und genau nachschauen, da sind wir noch lange nicht da, werden vielleicht auch nie hinkommen, sodass wir uns Modelle wie das Luhmannsche oder das Hegelianische Modell bilden müssen, wie wir glauben, wie das Denken des Denkens funktioniert.
Ja, also das ist eben Turing-Maschine oder eben also deterministische oder nicht deterministische. Und dann, also man kann nicht zupfen an einer Neurone und weiß dann irgendwie, wie die anderen sich in der Kettenreaktion dann weiterentwickeln. Aber das geht eben, das hat Adrian halt gesagt, mit Tensormultiplikation, die kann man schon auseinanderbauen. Genau. Aber das
machen wir heute nicht, sondern ich lese mal weiter. Wir kommen mal wieder zum Text zurück. Mit all dem ist die Frage noch nicht angepackt, mit welchen Unterscheidungen man einen Theorieaufbau beginnen soll. Sicher ist die einfachste Auskunft eine rein historische. Man arbeitet mit den Unterscheidungen, die sich schon bewährt haben und deren Kondensate die Formulierung von Theorien ermöglichen, die ihrerseits Erkenntnisse festhalten, die man für wahr hält. Die Forschung wird selten Anlass geben, die Resultate auf der Ebene der Ausgangsunterscheidung zu reproblematisieren und hier nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten, die den gewonnenen Erkenntnisstand nicht gefährden, sondern ihm neue Aspekte abgewinnen. Aber wenn man nach einem solchen Austausch sucht, sei es aus gegebenem Anlass, sei es rein spekulativ, welche Auswahlgesichtspunkte mag es denn geben? Eine Direktive gewinnen wir, wenn wir uns daran erinnern, dass das Einführen einer Unterscheidung und dies auf jedem Niveau des Theorieaufbaus das Einführen und Auflösen einer Paradoxie bewirkt. Wo bleibt die Paradoxie und wie kann man sie wiederentdecken? Ein Hinweis zu dieser Frage gibt der Begriff des Re-Entry bei Spencer Brown. Eine Unterscheidung markiert einen Bereich und wird dann in das durch sie Unterschiedene wieder eingeführt. Sie kommt dann doppelt vor, als Ausgangsunterscheidung und als Unterscheidung in dem durch sie Unterschiedenen. Sie ist dieselbe und nicht dieselbe. Sie ist dieselbe, weil der Witz des Re-Entry gerade darin besteht, dieselbe Unterscheidung rekursiv auf sich selbst anzuwenden. Sie ist eine andere, weil sie in einen anderen, in einem bereits unterschiedenen Bereich eingesetzt wird. Während es bei den soeben behandelten Bifurkationshierarchien um Anschließen immer neuer Unterscheidungen geht, also um Komplexitätszuwachs, geht es beim Re-Entry um eine Transformation der Paradoxie, nämlich durch rekursives Zurückkommen und Wiederverwenden desselben im neuen Setting. Die Direktive kann nun formuliert werden. Sie lautet: Bevorzuge wiedereintrittfähige Unterscheidungen. Befolgt man diese Maxime, trifft man zwangsläufig eine scharfe Auswahl. Die bloßen Oppositionen reichen nicht aus, ganz zu schweigen von empirischen Dualen wie Männer und Frauen. Man erkennt aber sehr rasch erfolgreiche paradigmatische Fälle, an denen abzulesen ist, dass offenbar eine Präferenz dieser Auswahlrichtung bereits erfolgt. So ist die Unterscheidung von System und Umwelt, wie wir bereits gesehen haben, wieder eintrittsfähig. Sie kann in die durch sie unterschiedenen Systeme wieder eingeführt werden. Dasselbe gilt von der Unterscheidung Variation-Selektion, die die Evolutionstheorie konstituiert, denn Variation ist ihrerseits erklärbar mit Hilfe einer Unterscheidung von Variation und Selektion, siehe Mutation. Die alteuropäische Unterscheidung von häuslicher und politischer Gesellschaft war als Analogie konzipiert worden. Die moderne Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, die sich im 19. Jahrhundert durchsetzt, ist wiedereintrittsfähig gedacht, denn die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft ist zugleich das Verfassungsprinzip des Staates. Ersetzt man diese Unterscheidung durch die Theorie funktionaler Differenzierung, wird das Prinzip des Re-Entry nur abstrahiert. Es wiederholt sich jetzt als allgemeines Prinzip der System-Umwelt-Differenzierung für jedes Funktionssystem und das Staat genannte politische System ist nur einer der Fälle. Erkennt man einmal die Dynamik dieses Vorgangs und seine Vorteilhaftigkeit, kann man ihn in vielen weiteren Theorieumformungen wiederentdecken. Einer der bekanntesten ist die Ersetzung der Newtonschen durch den Einsteinschen Zeitbegriff. Die Unterscheidung von Möglichkeit und Wirklichkeit kann interpretiert werden als Bereitstellen des Möglichen für einen Wiedereintritt der Unterscheidung wirklich möglich in das Mögliche. Die Unterscheidung bezeichnet insoweit dann eine modallogische Differenz. Innerhalb der Unterscheidung von Ganzen und Teilen spricht man heute von Hologrammen. Dieser Fall ist interessant, weil er zeigt, wie man in die traditionelle analogisierende Betrachtungsweise zurückleitet, wenn man nur darauf besteht, dass das Ganze in die Teile eingeschrieben in ihnen repräsentiert werden müsse. Das Ganze und nicht die Unterscheidung von Ganzen und Teilen. Wir gehen, um das zusammenzufassen, davon aus, dass jedes Beobachten ein unterscheidendes Bezeichnen ist. Das ist jedoch nichts spezifisch Wissenschaftliches. Man kann sich im täglichen Leben wie in der Wissenschaft mit Hervorheben von etwas begnügen und offenlassen, wovon, wenngleich nicht das, es unterschieden wird. Das ist dann der Ausgangspunkt für eine Präzisierung des Wovon. Man kann nicht muss, eine Richtung auf wissenschaftlich einleuchtende Klarstellungen einschlagen. Die klassische Vorstellung von Definition als Benennung des nächstliegenden Genus und der Differentia Specifica hat eine solche Entwicklung begünstigt, ist aber für ihre methodologische Offenlegung eher hinderlich gewesen. Denn diese Definitionslehre blieb an das ontologische Schema von Arten und Gattungen gebunden, hat also nicht dazu geführt, dass man die Kontingenz des Unterscheidens, mit dem man Beginn hervorgehoben hätte. Das Resultat dieser Begrifflichkeit war vielmehr die Einsicht in die nur instrumentelle, nicht schon Sachkenntnis vermittelnde Bedeutung von Definitionen. Ein methodologisches Programm der Klärung von Unterscheidungen, Gegenbegrifflichkeiten, könnte deshalb mehr als bisher gesehen dazu dienen, die Technik wissenschaftlichen Beobachtens zu klären mit dem Desiderat, Beobachtungen beobachten und Unterscheidungen unterscheiden zu können. Es ist dieser Zusammenhang, der es sinnvoll macht, wiedereintrittsfähige Unterscheidungen zu bevorzugen. Bis hier.
Danke. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht, das beim Lesen. Ein cleverer Zug, ne, zu sagen, auf die Frage, welche Unterscheidung, mit welcher soll ich denn beginnen, und dann zu sagen, mit Wiedereintrittsfähigen.
Ne? Ja, zumindest ist das mal eine Variante, und das ist mal ein sehr origineller Ansatz. Da müssen wir eigentlich mal gucken, wie weit der trägt. Der hat natürlich schon eine sehr, sehr große Plausibilität, weil das Prinzip der Reflexivität, also des auf sich selbst Bezogenen, wirklich zentral in unserer Art zu denken verwurzelt ist. Wir kommen einfach nicht umhin, diese Reflexität zu denken. Und deswegen, das begeistert ja auch viele Leser an George Spencer Brown, dass er am Anfang des Buches anfängt mit "Mach eine Unterscheidung" und so tut, als ob jeder wüsste, was das ist, die Unterscheidung. Und am Ende mit dem Re-Entry kommt er zurück und sagt so, damit haben wir jetzt gezeigt, dass es am Anfang wieder losgeht. Also dieses Schließen in sich selbst ist natürlich eine sehr erstmal plausible Erklärung, um das endlose Begründen von Begründungen aufzuhören, weil man immer fragen kann, wie ist das begründet und so weiter und so weiter. Also es liegt uns Menschen sehr nahe, solche Lösungen in Reflexivität zu suchen.
Ja,
die Frage ist aber nur, funktioniert das für Wissenschaft in toto? Kommt das bei jeder Wissenschaft darauf an, dass man Theorien so beginnt mit einer Unterscheidung und am besten mit einer, die wieder eintrittsfähig ist? In der Philosophie wird das so gemacht, Luhmann macht das in der Soziologie so, aber viele andere Wissenschaften wie Physik oder Mathematik, da spielen wiedereintrittsfähige Unterscheidungen überhaupt gar keine Rolle. Da arbeitet man mit Welle- und Teilchendualismus. Das war um die vorletzte Jahrhundertwende, hat das die Leute aufgewühlt. Und Welle-Teilchen ist in sich nicht wieder eintrittsfähig. Und das war auch nie eine Frage, die man sich gestellt hat. Also da ist das so als eine alles, also das ist ja das, was sich hinter diesen richtigen Reduktionen verbirgt, ne? Man muss mit einer Unterscheidung anfangen, welche ist die richtige? Und er sagt, ich schlage vor, wieder eintrittsfähige. Und das ist ja auch nur ein Vorschlag. Das ist ja gar kein Dogma an dieser Stelle, sondern er sagt, naja, versuchen wir es doch mal damit.
Ja, ich habe noch gar nicht so weit gedacht, wie du jetzt ausgeholt hast. Wir waren eben vor ein paar Seiten noch an der Stelle beliebig. Ja? Also sozusagen völlig beliebig offen erstmal. Zu unterscheiden. Und jetzt haben wir, wieder Schmunzler, ja, Unterscheidungen unterschieden. Und er schlägt dann eben dann vor, dass wir beginnen mit Unterscheidungen, wenn uns Wissenschaft jetzt interessiert, als Gegenstand, also eben auch Theorie über Theorien, Theorie bauen, dann eben zu beginnen mit einer Art von Unterscheidung, eben welche, die Re-Entry fähig sind. Und das erstmal, ja. Also wir haben jetzt sozusagen in dem Kapitel hier Reduktion von was war das? Sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, ja? Wir haben jetzt eine Unterscheidung gemacht, die uns echt eine Menge möglich macht.
Ja, aber auch sehr viel verbaut. Also ich finde,
vieles unmöglich macht.
Ne? Mit der Beobachtung entstehen Artefakte. Es entstehen durch die Linsenbrechungen praktisch Kontaminationen. Also es wäre Wahnsinn zu meinen, dass man, ne, wie André ja nicht müde wird zu sagen, wenn man davon ausgeht, Beobachter beobachten Beobachtungen, dass man in dieser Verkettung von Dreisinnigkeit nicht ständig irgendwelche Miasmen sieht oder irgendwelche, sagt er selber, hologrammatischen Eingebungen, die als Schicht vor die Realität gelegt werden oder vor die Base Reality oder sowas. Und also das wissen wir ja, deshalb benutzen wir ja Mikroskope und Teleskope, weil wir unseren Augen nicht trauen. Aber die müssen dann immer wieder so zurückkonstruiert werden, dass wir dann doch noch mit der Biolinse in den Weltraum hinausschauen können. Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir jemals das wieder rückabwickeln könnten, dass wieder eintrittsfähige Unterscheidungen sind. Also erst das, was wir spüren, sehen, hören, schmecken, dass das erst dann Wahrheitsgehalt bekommt oder überhaupt wert ist, in unsere Beobachtungsvorgänge aufgenommen zu werden.
Also. Naja, das Spannende an diesen wiedereintrittsfähigen Unterscheidungen ist ja, da muss man Luhmann mal in Schutz nehmen, mit seiner Erkenntnistheorie, dass man nur Beobachter beobachten kann, hat er kein anderes Kriterium. Es gibt keine Evidenz bei sich. Nee. Wenn man jetzt mal die Naturwissenschaften anschaut, also eine ganz schöne Geschichte, dass Albert Einstein, der hat den Nobelpreis bekommen, dass er eben die Energiequantelung des Lichts, die Quantelung des Lichts entdeckt hat. Dafür hat er den Nobelpreis bekommen, für seine Relativitätstheorie nicht. Das war den Leuten im Nobelpreiskomitee zu verrückt, aber dafür wenigstens noch. Es war 1905 mit der Theorie der Quantelung des Lichts. Und 1913, also 8 Jahre später, ist er aufgenommen worden in die Akademie der Wissenschaften in Wien. Und da haben dann 4 ganz berühmte Professoren geschrieben. Also wir schlagen vor, Albert Einstein kriegt jetzt 6.000 Taler jeden Monat und wir nehmen ihn auf, obwohl er das mit dieser Quantelung des Lichts gemacht hat. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Herrgott, wir schießen alle mal über das Ziel hinaus. Und was ist dann passiert, dass nur 5 weitere Jahre später, dass der Zustand der Physik war. Jeder wusste, das ist gequantelt. Also dann ging es richtig los mit der Quantenphysik und 1925, 26 kam die Schrödinger-Gleichung. Und das Einzige, was so eine ganze Community denn dazu gebracht hat, von solchen sich bewährt habenden Konstrukten überhaupt wegzugehen, war Evidenz. Das heißt, war irgendwas, was man von außen reinholen konnte. Der Zustand, also die produktivsten Jahre der Physik waren vielleicht, was ich, 1890 bis 1910. Der Zustand davor war als Kommunikationssystem gesehen perfekte Welt. Man hatte die Newton'sche Mechanik, man konnte alles erklären, es gab keine Fragen mehr. Das war am Ende, man konnte sich die Eier schaukeln. Und es gibt kein, also wenn da jemand gekommen wäre und hätte gesagt, oh, ich komme jetzt mit einer wiedereintrittsfähigen Unterscheidung und ich postuliere mal, dass es sowas wie Superposition und Quantenphysik gibt, wäre überhaupt nicht möglich gewesen, das in die Kommunikation einzubringen. Hätte nicht publizieren dürfen. Das hat alles begonnen mit der Quantenphysik, indem man irgendwelche Messungen hatte, die man nicht erklären konnte, beim Teufel nicht erklären konnte. Und nur wenn man sowas hat, schafft man es überhaupt, um so eine neue Theorie zu lancieren? Und das hat der Luhmann ja nicht. Das schließt er für sich ja aus. Er kann nur Beobachter beobachten. Sowas wie Evidenz über die Gesellschaft kann es nicht geben, weil er selber Teil der Gesellschaft ist. Und deswegen ist diese Konstruktion der Reflexivität mal gar nicht so schlecht. Viel mehr kann er ja gar nicht machen.
Gut gesagt.
Ja, und genau das ist der Hebel, an dem ich ansetzen will. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Vielleicht kommen wir da nach 100 Folgen hin, dass ich da eine Ausleitung geben kann.
Du kannst auch gerne immer mal einen Zwischenstand gerne referieren.
Ja, ich möchte das nicht so, ich möchte keine Geschmacksurteile abgeben, bevor ich nicht das ganze Steak verdaut habe. Das ist eher deine Spezialität, Peter.
Ja, so ist jeder für irgendwas gut, nicht wahr?
So sieht's aus. Ja, dann lesen wir weiter, Konstantin, oder?
Ich dran?
Ja, wo sind wir? Moment, ich scroll gerade die Stelle an. Ah ja, hier. Wendet man diese Überlegungen auf Seite 382.
Ob die Wissenschaft selbst anfangen, Subjekt und Objekt. Moment, habe ich eine Zeit übersprungen. Ob die Wissenschaft selbst an, löst das die überlieferte erkenntnistheoretische Unterscheidung von Subjekt und Objekt auf und ersetzt sie durch ein komplizierteres Theoriedesign. Durch das bloße Operieren der Wissenschaft entsteht für einen Beobachter eine Differenz von System und Umwelt. Wird diese Differenz als Unterscheidung in das System wieder eingeführt, entsteht das, was man Gegenstand nennt. Die Einzelheiten der Umwelt als intern konzipierte Gegenstände der Forschung und die Wissenschaft selbst als ein ebenfalls möglicher Forschungsgegenstand, der sich dann verwirklicht durch die Beobachtungsrichtungen. Vergegenständlichung ist also die Konsequenz eines Re-Entry. Ja, das meine ich nämlich. Mit dem bewirkt wird, dass das System sich selbst von etwas anderem unterscheiden kann. Also es tut so, als gäbe es Gegenstände, die vergegenständigt werden können. Aber dieses Re-Entry selbst ist selbst immer auch und zunächst eine Operation im autopoetischen System der Wissenschaft und bewirkt folglich selbst, dass die Differenz entsteht, die sie als Unterscheidung in das System wieder einführt. Auf diese Weise kann das System es sich leisten, die Hinsichten von Fremdreferenz und Selbstreferenz zu objektivieren und abwechselnd zu beobachten, weil es die eigene Autopoiesis in der Operation dieser Unterscheidung immer schon gesichert hat. Ja, das ist jetzt die eigene Autopoiesis, da reden wir gleich noch drüber. Nur weil dies so ist, vermag das, was ist, wie es ist, was immer es sei, als kontingent und als informationsträchtig erscheinen. Nur weil dies so ist, erscheinen Gegenstände in einem Horizont anderer Möglichkeiten. Nur weil dies so ist, lassen sich die intern konstituierten, durch Bedingungen der Autopoiesis festliegenden Modalitäten, Negativitäten mitsamt den sie wieder negierenden Notwendigkeiten als Eigenschaften der Welt ausgeben. Der Welt, die nichts weiter ist als die Einheit der Differenz von System und Umwelt. Die Kontingenz der Welt ist nichts anderes als der Vorbehalt der Autopoiesis. Das Wissenschaftssystem konstruiert, so wie die Sprache mit Wörtern, seine für es selbst nicht weiter auflösbaren strukturellen Einheiten mit Begriffen. Strukturelle Einheiten im Unterschied zu operativen Einheiten, Elementen, sind festgelegte Anweisungen für die Bildung von Erwartungen in Situationen. Die Aktivierung von Strukturen in Situationen erfolgt nach Maßgabe des Structural Drift, Maturana außerordentlich fluid und von Moment zu Moment sich verändernd. Eben deshalb braucht die Autopoiesis der Operationen auch generalisierte Anhaltspunkte dafür, was in Betracht kommt. Sie muss, wenn man so sagen darf, zitieren können und auf Kopierfehlerminimierung hoffen. In der laufenden Benutzung kondensieren Erwartungen, variieren Erwartungen, zeichnen sich häufiger benutzte Aspekte gegenüber weniger benutzten aus, sodass schließlich Missverständnisse erzeugt werden, wenn man unversehens auf den ursprünglichen Sinn eines Begriffs zurückgreift. So meine Erfahrungen mit Subjekt. Im Unterschied zum linguistischen Begriff des Begriffs, der den Wort Sinn bezeichnet, der sich in unterschiedlichen lautlichen oder optischen Gestalten konstant halten lässt, also zum Beispiel Übersetzungen ermöglicht, sind hier nur wissenschaftliche Begriffe gemeint. Insofern wird der Begriff des Begriffs zirkulär definiert. Die Vorstellung ist, jedes autopoetische System benötigt und erzeugt für die Fortsetzung seiner Operationen strukturelle Einheiten, die rekursive Vorgriffe und Rückgriffe sowie Wiederholungen ermöglichen. Wenn ein Wissenschaftssystem nach Funktion und Kodierung als Teilsystem der Gesellschaft in Gang gebracht ist, bilden sich entsprechende Sondereinheiten oder die Ausdifferenzierung misslingt oder bleibt in Ansätzen stecken. Dabei geht es nicht einfach um neue Worte, sondern um eine Präzisierung von Unterscheidungen, mit deren Hilfe Sachverhalte bezeichnet werden. Wissenschaftsentwicklung findet deshalb weitgehend auf der anderen Seite der Unterscheidung, also im Unsichtbaren, statt, nämlich durch Klärung dessen, wovon etwas Bezeichnetes unterschieden wird. Und der gattungstheoretische Aufbau des traditionellen Wissens, also die Technik des Klassifizierens, ist der erste erfolgreiche Versuch in dieser Richtung. Dies ist schon ein Effekt, ja ein gewaltiger Erfolg des Wahrheitscodes, denn es verdeutlicht, was, falls die Bezeichnung unwahr wäre, anderenfalls in Betracht käme. Man erkennt ein sehr sprachökonomisches Vorgehen, eine Technik des Umgangs mit Komplexität. Denn es braucht nicht für jedes neue Objekt ein neues Wort gebildet werden. Wenn und soweit Begriffsbildungen dieser Art gelingen, ist eine interne Verständlichkeit garantiert. Abweichungen vom üblichen Sprachgebrauch können, zum Beispiel für Innovationsversuche, toleriert werden. Man hat kein magisches Verhältnis zu Worten, ohne dass dies hieße, dass dabei auf Wörter, auf Sprache, auf Kommunikation verzichtet werden könnte. Begriffe sind mit anderen Worten Kondensate von und Kondensatoren für Erwartungen, die dem laufenden autopoetischen Prozess wissenschaftlicher Kommunikation Struktur geben. Ein geläufiges Wort, eine zunächst als solche eingeführte Metapher, eine Definition kann als Startmechanismus dienen und behält über den Anchoring-Effekt, auch ein Begriff werden, einen Dauereinfluss auf die Erfahrungen, die der Begriff ermöglicht und anzieht. Aufgrund der dann folgenden Arbeitserfahrungen bekommt der Begriff aber durch Absorption, situative Unterschiede und leichte Anomalien einen nicht mehr definitorisch beschreibbaren Sinn und den nur Kenner richtig und grenzbewusst handhaben können. Die Wiederholung der Anwendung konfirmiert den Begriff. Das erfordert Generalisierungen, die als Unterscheidungen sich bewähren müssen. Die Erweiterung auf der einen Seite, die der Begriff bezeichnet, wird durch Einschränkungen auf der anderen Seite, von der er das bezeichnet, unterscheidet, kompensiert und gehalten. Die Operation der Begriffsbildung behält das, was der Begriff nicht bezeichnet, mit im Griff. Oder tut wenigstens so, als könnte sie das. Das hatten wir auch schon mal mit diesem Isomorphie-Problem, mit diesen vermeintlichen Anhaltspunkten, den starken Wertungen, die restlichen Unterscheidungen triangulieren können. Also bei Minsky heißt das dann zum Beispiel Knowledge Lines oder so gewisse Strata, die eingezogen werden in bestimmte Entscheidungsprozesse. Aber das ist auch wieder was anderes.
Genau, kommen wir mal auf den Text zurück. Und ich finde, das ist ein ganz super Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, weil er nämlich weil Luhmann hier seinen Begriff vom Begriff formuliert. Und den finde ich außerordentlich gelungen. Und das Interessante daran ist, allein schon der erste Satz, in dem er ja die Unterscheidung zwischen operativen Einheiten und Elementen macht und strukturellen Einheiten. Ich lese mal vor. Das Wissenschaftssystem konstruiert, so wie die Sprache mit Wörtern, seine es für selbst nicht weiter auflösbaren strukturellen Einheiten mit Begriffen. Strukturelle Einheiten im Unterschied zu operativen Einheiten in Elementen sind festgelegte Anweisungen für die Bildung von Erwartungen in Situationen. Und diese Anhaltspunkte für Erwartungen, das ist eigentlich eine nahezu perfekte Formulierung, was so ein Begriff im Wissenschaftlichen leistet, was das Strukturbildende daran ist, dass man nämlich bei einem Begriff anders als nur bei einem Wort wirklich Erwartungen damit verbinden kann. Und die auch stabilisiert werden.
Ja.
Also die Unterscheidung ist zwischen diesen strukturellen Einheiten und den Elementen. Wir erinnern uns ja, dass die Elemente dass das Ereignisse in der Zeit sind. Zack und wieder weg, zack und wieder weg. Und diese strukturellen Elemente, das sind die Begriffe.
Ja, okay, aber ich habe mir da anders, also als ich das jetzt so vorgelesen habe, also die Worte, wenn ich jetzt wieder auf den Teller zurückkomme, ja, und ich einen Haushalt betreiben möchte, dann ist es völlig ausreichend, wenn ich mit Gattungsbegriff Geschirr und so weiter arbeite. Aber in der Wissenschaft brauche ich Begriffe, die ich nicht über Gattungsbegriffe einfange oder mit Definitionen versuche zu umschreiben, sondern die haben eine andere Qualität. Und das führt er ja dann eben im Weiteren aus, dass es hier für den Begriff unverzichtbar ist, eben die andere Seite der Unterscheidung im übertragenen Sinne mit in den Blick zu nehmen, wovon es denn unterschieden wird. Und das unterscheidet dann eben den Begriff, wie er den hier verwendet haben möchte, von einem Wort, von Wörtern.
Ja, ganz genau. Also du hast eine höhere Erwartungssicherheit in wissenschaftlicher Kommunikation, weil du Begriffe verwendest. Und der Gütegrad von Begriffen, also wie hoch die Erwartungen an einen Begriff sein können, die unterscheiden sich auch von Disziplin zu Disziplin. In der Mathematik ist sie am höchsten. Also in der Mathematik hast du nahezu felsenfest definiert, was irgendwas ist, und da das ist es, und zwar nichts anderes, und zwar immer wieder dasselbe. Dagegen in der Soziologie, da hast du so einen Begriff wie Sinn, und da brauchst du nur zwei Soziologen fragen, und die sagen dir zwei unterschiedliche Sachen dazu. Und also der Gütegrad ist da unterschiedlich. Und mit der Definition, da legt er sich ja gar nicht so fest und sagt, das geht nicht über Definition, sondern er sagt, Definitionen können ein guter Startpunkt sein und die bilden auch immer einen Anchoring-Effekt, also so einen Anker-Effekt. Die halten den Begriff irgendwo fest, aber im weiteren Gebrauch des Begriffes reicht er mal ein bisschen nach hier, mal ein bisschen nach da ab, und da braucht man eben viel Erfahrungen, um das richtig zu handhaben.
Ja, ich möchte es aber jetzt nicht nur hier auf die Sozialwissenschaften verstanden wissen oder ja, ich kenne mich nicht so aus in der Physik wie du, im Leben nicht. Aber ich erinnere, dass eben in der Zeit, von der du eben gesprochen hast, diese erbitterte Auseinandersetzung war zwischen Wellen, Frequenz und Korpuskeln und all diesem. Genau. Und das ist für mich ein ähnlich gutes Beispiel. Ja, ich werde. Es reicht nicht zu definieren, was denn jetzt irgendwie Äther oder sonst was sein soll, sondern ich muss die andere Seite, die muss mich irgendwie erreichen können. Du meintest das eben mit Evidenz, ne? Damit ich eben merke, der Begriff kann das nicht leisten, was er gerade leisten soll, weil da spricht was dagegen.
Also bei diesem Beispiel mit dem Welle-Korpuskel oder Welle-Teilchen, da ist es so, dass diese Begriffe, also was eine Welle ist, eigentlich ziemlich exakt sind. Also da gibt es auch gar keinen Streit. Man streitet nicht, was ist eine Welle und was ist keine Welle. Man braucht auch nicht mal eine Gegenseite zu Welle, sondern Welle ist mathematisch formuliert. Und der Streit in der Physik, der war natürlich, über dem, was können wir Gegenständen zuordnen. Also sind gewisse Gegenstände wie Lichtteilchen, da wissen wir, dass die jetzt auf einmal da sind, sind die jetzt Welle oder Teilchen? Und die einen zeigen Evidenz vor, sagen ja, hier, das ist Welle, und die anderen zeigen Evidenz vor und sagen, die sind Teilchen. Und man kann bei beiden Evidenzen nicht sagen, eine von denen sei falsch oder ist ein Fehler gemacht worden, sondern die sind beide richtig. Und das war die ganz, ganz, ganz große Verwirrung, die auch immer heute noch quer durch die Quantenmechanik wabert. Aber die Begriffe Welle und Teilchen, also Punktladung als Teilchen, sind mathematisch sehr, sehr genau definiert und darüber wurde eigentlich nie gestritten.
Also meinst du, taugt das nicht für mich, wenn ich sagen möchte, auch dort ist eben die Arbeit mit akkuraten Begrifflichkeiten irgendwie...
Nee, dort taugt auf jeden Fall. Gerade, also die Rolle von akkuraten Begriffen ist in den Naturwissenschaften viel höher als in den Geisteswissenschaften. Und so wie der Buch das formuliert, diese Begriffe, die spielen dieselbe, also er generalisiert das sehr, sehr schön. Das, was er hier schreibt, kann man auf alle Disziplinen anwenden, von Mathematik bis Orchideenwissenschaft.
Ja, aber nochmal zu sagen, also die Präzision von Begriffen, vor allem in Gesetzestexten, ist überlebenswichtig. Also wenn man sich das anschaut, dass das BGB um 1900 geschrieben wurde zur Kaiserzeit und bis heute gilt, weil da die Eigentumsbezeichnungen und Beziehungen so sauber austariert wurden, dass man da auch gar nicht mehr ran möchte und da auch sich hütet davor, da großartigere Korrekturen dann vorzunehmen. Und gleichzeitig dann auch eben, dass Gesetzestexte töten können. Das haben wir im Dritten Reich gesehen, dass bestimmte Bezeichnungen für unwertes Leben zum Beispiel oder für andersrassige Menschen oder so, dass die unfassbare Ripple-Effekte haben für Personen, für Körper, für Leiber, für Menschen. Und dass man das nicht einfach gegeneinander aufrechnen sollte, dass man irgendwie sagt, ja, also nur die Atombombe muss präzise sein, dann passieren keine Fehler. Aber es reicht schon, wenn irgendwelche Wörter unklar sind. Es wird ja manchmal auch darüber geredet aktuell, ob man Rasse überhaupt noch im Grundgesetz haben möchte, ob man das einfach rausstreicht als Artefakt. Also sowas, da fängt es ja an. Das würde ja Foucault hätte ja seinen Spaß
dann. Also das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte eben nur sagen, dass in der Mathematik, dass man eben da schon Begriffe mit einer Definition fassen kann und zack, das sind sie dann. Ne? Und in allen anderen Wissenschaften geht das dann immer weniger und weniger. Aber die Begriffe an sich als strukturelle Einheiten sind extrem wichtig für Wissenschaft an sich, egal welche Disziplin.
Und jetzt genau, auch für die Produktivität der Fächer. Also Kardinalität, Mächtigkeit, sowas, was Cantor dann mit der Mengentheorie reingebracht hat. Daran knabbert man jetzt heute noch und versucht dann irgendwelche wilden Verbindungen zu ziehen zwischen den Großtheorien. Also die Unschärfe ist sowohl Heil als auch Segen dann.
Ich finde dann, das ist wieder ein Satz, der mir sehr wichtig oder hier sehr. Wissenschaftsentwicklung findet deshalb weitgehend auf der anderen Seite der Unterscheidung, also im Unsichtbaren statt, nämlich durch Klärung dessen, wovon etwas Bezeichnetes unterschieden wird. Und wie gesagt, das hat man mich wieder an die Poesie denken lassen, ja, als wir über die Romantik gesprochen haben. Und
die Poesie, die hebelt das ja auf, weil sie eben keine Wissenschaft ist. Ne? Da sind alle
Gegner. Weil wenn ich mit dem Gedicht, also wenn ich mich darauf einlasse, ich mich eben nicht darauf verlassen kann, dass alles, was... was ich da lesen kann, in dem finde, was dort an Worten benutzt wurde, um etwas zu sagen, sondern ein wesentlicher Teil und auch vor allem Bedeutungsverschiebungen im unsichtbaren Teil stattfinden, den ich üblicherweise eben immer vernachlässige. Und deswegen, also daran hat es mich denken lassen und ich kann das hier, also ich nicke irgendwie dabei, auch wenn ich das jetzt nicht komplett ausführen kann, warum ich das gerade jetzt hier bei der Bestimmung des Begriffs Begriff für Wissenschaft so plausibel meine.
Ja, ja, aber da hast du völlig den Punkt getroffen. Ne? Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Man kann, wenn man einen Begriff zum ersten Mal vorgestellt bekommt, vielleicht mit einer Definition, da kann man das lesen und kann den Satz feiern. Da kann man sagen, ja, wunderschön, das ist ja ein Satz. Aber da ist überhaupt nichts gewonnen, wenn man danach keinen Begriff, also kein Verständnis darüber hat, was genau nicht damit gemeint ist, was ausgeschlossen ist, dann hat man auch den Begriff selbst nicht verstanden, sondern dann feiert man nur einen Satz, der irgendwie plausibel erscheint, aber man weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Die Bedeutung liegt in der Gegenseite mit und die Gegenseite schränkt über Limitationalität ein, was an Operationen auf der markierten Seite überhaupt möglich ist.
Ja, und er nennt das eben die Wissenschaftsentwicklung findet da statt. Also weit rausgelehnt, ja. Ja, hier kommen wir nochmal drauf zurück. Ne? Die Erweiterung auf der einen Seite, die der Begriff bezeichnet, wird durch die Einschränkung auf der anderen Seite und so weiter und so weiter. Kompensiert und gehalten. Die Operation der Begriffsbildung behält das, was der Begriff nicht bezeichnet, im Griff. Wo war denn jetzt noch die Stelle mit dem Gegenstand? Die war eigentlich auch noch sehr spannend. Ne? Dass durch den Re-Entry und das beobachtende System sich von der Umwelt unterscheiden kann. Das war doch hier, wo dann denke ich bei Gegenstand natürlich an Gegenstand einer Disziplin. Wo war das denn jetzt noch? Das hatten wir doch auch gerade erst gelesen.
Wir können ja zwischendurch, bis wir das gefunden haben, nochmal einen Satz vorlesen, der dann nochmal auf die von mir vorhin an diskutierten Erwartungen und Erwartungshaltung zurückkommt. Nämlich Begriffe sind mit anderen Worten Kondensate von und Kondensatoren für Erwartungen, dem Laufen autopoetischen Prozess wissenschaftlicher Kommunikation Struktur geben. Also das ist ja Luhmanns große Figur, dass die Struktur von Gesellschaft in Erwartungserwartungen liegt. Und das spiegelt sich eben ganz genau hier auch in der wissenschaftlichen Kommunikation. Wie sollte es anders sein? Und da spielen die Begriffe diese strukturierende Rolle.
Ja, ich habe die Stelle gefunden. Wird diese Differenz als Unterscheidung in das System wieder eingeführt, entsteht das, was man Gegenstand nennt. Die Einzelheiten der Umwelt als intern konzipierte Gegenstände der Forschung und die Wissenschaft selbst als ein ebenfalls möglicher Forschungsgegenstand. Da habe ich noch ein bisschen, mir das alles so zurechtzulegen, aber das habe ich, das denke ich, ist auch noch relevant, wenn wir jetzt weiterlesen.
Ja, also wenn der Luhmann hier immer von Gegenständen spricht, dann spricht er nicht vom Stuhl oder vom Tisch, sondern er spricht immer von dem Thema von Kommunikation. Worüber handelt eine Kommunikation? Wissenschaft ist nur Kommunikation, im Code war falsch. Und wovon handelt die? Und so bildet sich dieser Gegenstand.
Okay, ich lese hier aber Gegenstände der Forschung. Also da habe ich ja auch ein Vorverständnis. Ne? Also
das ja, ganz genau, Gegenstände der Forschung. Aber es ist immer in Kommunikation gemeint. Ja, ja. Für Luhmann gibt es keine Steine. Er hat überhaupt gar kein Konzept für Steine. Er hat nur ein Konzept für Systeme, die eine Umwelt haben. Und alles, was kein System ist und keine Umwelt hat, kommt überhaupt nicht vor.
Ja, hier waren wir, ne?
Genau.
Wer ist dran? Begriffe werden demnach im autopoetischen Prozess erzeugt, sind also nicht etwa Ideen, die angeboren sind oder von außen eingegeben werden. Sie bilden nicht mehr unterschreitbare, nicht weiter auflösbare strukturelle Einheiten. Gewiss, die Wissenschaft kann ihre Begriffe analysieren und dekomponieren, aber nur, sofern sie Begriffe findet, die genau dies leisten. Sie muss zur Behandlung von Begriffen wiederum Begriffe entwickeln. Sonst würde sie die für sie spezifische Möglichkeit verlieren, Einheit zu beobachten und würde desintegrieren. Die Kommunikation kann auch mit anderen Wörtern fortgesetzt werden, aber nur als normale gesellschaftliche Kommunikation. Das Wissenschaftssystem kann nur beobachten, was es begreifen kann. Es hat, wie bereits mehrfach gesagt, keinen operativen Zugang zur Außenwelt. Es strukturiert nur die Fortschreibung der eigenen Kommunikation unter Beschränkungen, die die Umwelt auferlegt. Dabei ist der Begriff die Form, mit der das System jede Art von Einheit konstruiert, die es in seiner Reproduktion verwendet. Die Einheit von Dingen ebenso wie die Einheit von Prozessen. Die Einheit des Systems eben selbst ebenso wie im Begriff des Begriffs die Einheit des Begriffs. Es gibt keine andere Form der Feststellung und Wiederverwendung von Einheit. Gewiss, es gibt die allgemein benutzte Sprache, aber soweit diese verwendet wird, vollzieht das System nicht seine eigene Autopoiesis, sondern operiert schlicht als Gesellschaft. Seit Kant ist eine funktionale Definition des Begriffs geläufig. Begriffe bilden danach eine Regel für die Herstellung von Einheit angesichts einer Mannigfaltigkeit. Begriffe leisten Reduktion von Komplexität. Sie formieren eine Selektionsleistung, sei es durch Hervorheben, sei es durch Weglassen. Üblicherweise wird dieses Reduktionsverhältnis als ein Verhältnis zur Außenwelt aufgefasst, das für Zwecke einer wissenschaftlichen Behandlung vereinfacht dargestellt, repräsentiert werden muss. Im Anschluss an die Ausführungen im ersten Abschnitt dieses Kapitels ersetzen wir diese Annahme durch die These, dass Begriffe der Reduktion einer selbstgeschaffenen Komplexität dienen. Sie reduzieren die Eigenkomplexität des Wissenschaftssystems. So wie die Worte die Eigenkomplexität des Gesellschaftssystems reduzieren, so wie etwa das Wort Teller für alles, was so bezeichnet werden kann, als ein und dasselbe Wort zur Verfügung steht. In beiden Fällen handelt es sich weder um Ähnlichkeiten noch um Repräsentationen, sondern um Strukturen, die als Resultate rekursiver Operationen die Weiterführung und die Komplexifikation des autopoetischen Systems ermöglichen, für das sie dann Reduktionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Sie dienen der laufenden Komplexifikation durch Simplifikation, durch Komplifikation, durch Simplifikation. Also ist es wichtig, Wörter und Begriffe zu unterscheiden. Bei allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass Begriffe als Wörter gebildet werden, als Wörter in Kommunikation treten. Das gerade zwingt zu terminologischen und begrifflichen Klarstellungen. Wir erreichen dies durch Zuordnung zu verschiedenen Systemreferenzen. Wörter dienen der Autopoiesis von Gesellschaft, Begriffe dienen der Autopoiesis von Wissenschaft. Wörter sind deshalb stärker als Begriffe auf den Kontext der gerade aktuellen Kommunikation angewiesen, wenn sie voll verstanden werden sollen. Und die Rede von der Baum hat infolgedessen wenig Sinn, wenn nicht durch diesen Kontext verstehbar ist, welcher Baum gemeint ist. Auch die Umgangssprache kann zwar abstrahieren und mit Wörtern das Allgemeine und Übereinstimmende an unzähligen Exemplaren bezeichnen, aber sie stützt sich dann auf die Möglichkeit situationsgebundenen Zeigens und nicht auf einen begrifflich elaborierten Kontext. Begriffe sollten also durch den Kontext begrenzender Unterscheidungen und durch fixierten Bezug auf andere Begriffe so weit geklärt sein, dass ihre Bedeutung auch relativ kontextfrei, das heißt nur im Eigenkontext der Begriffe, verstanden und als Problem für sich erörtert werden kann. Begriffe sind dabei nicht notwendig eindeutiger als Wörter. Auch das Umgekehrte kann der Fall sein. Entscheidend ist der Verwendungskontext, der zur Reduktion von sinnvoller Vieldeutigkeit benutzt werden muss und in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von gesellschaftlich allgemeiner und spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation. Wir behelfen uns bei der Klärung der Begriffsfrage also mit dem Hinweis auf eine sozialstrukturelle Differenzierung. Bevor diese Differenzierung erreicht war, war das Problem der Abgrenzung von Wort und Begriff mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Üblich war es vor allem, im Anschluss an Aristoteles Begriffe durch Definierbarkeit zu bestimmen, aber damit war nur die Bezeichnung von Einzeldingen ausgeschlossen. Von diesem Sonderproblem abgesehen galten Begriffe bzw. Ideen als Zeichen für oder Repräsentationen von Gegenständen der Außenwelt und in diesem Sinne als Erfordernisse des Denkens. Erst die Ausdifferenzierung von Wissenschaft und deren Reflexion setzt das Problem auf neuartige Grundlagen. Ich mache mal Schluss, ja, also Pause.
Ja. Ja, das ist die Vorzüglichkeit des Deutschen, dass man eben zwischen Terminus und Begriff unterscheiden kann. Also da Hannah Arendt ist auch ein großer Fan davon, also das Wissenschaftssystem kann nur beobachten, was es begreifen kann, also umfassen, dann hat es mit der Inklusion und der Exklusionsunterscheidung. Also das ist genau die absolute Sonderqualität unserer Spracheinrichtung, weshalb ja bis heute noch in der Quantenmechanik sehr viele Deutsche einverleibte Terminologien noch umherwabern, die man nicht rausbekommen möchte, weil man weiß, man verliert zu viel, wenn man Eigenvalues in Self-Values übersetzen würde oder so, dann käme man komplett durcheinander.
Am Anfang geht er ja hier auf was ein, was man in der Philosophie als thematische und operative Begriffe unterscheidet. Also in einer Textanalyse von Texten unterscheidet man, was sind hier die thematischen Begriffe des Autors und was sind die operativen Begriffe. Die operativen Begriffe sind eigentlich Hilfskonstruktionen, um die thematischen Begriffe einzuführen. Und das schreibt er hier in dem Satz, gewiss, die Wissenschaft kann ihre Begriffe analysieren und dekomponieren, aber nur, sofern sie Begriffe findet, die genau dies leisten. Und damit sind die operativen Begriffe gemeint. Man braucht wieder neue Begriffe, um die Begriffe, über die man eigentlich handeln möchte, einzuführen.
Klar, ja.
Und er arbeitet sich ja jetzt so ein bisschen an der Schwierigkeit ab, wie soll man dann normale Worte von Begriffen unterscheiden? Und er sagt, dass es in der Vergangenheit eigentlich gar nicht möglich war, da hat man es mit Definitionen probiert, ist aber auch wieder schwierig. Und Luhmann löst das eigentlich ganz geschickt durch die Systemreferenz. Er sagt, wenn es im System Wissenschaft kommunikativ gebraucht wird mit Unterscheidung zwischen wahr und unwahr, dann sind Worte eben Begriffe. Und wenn von Wissenschaftlern eben normal gesprochen wird, dann ist es nur Vollzug der Gesellschaft. Das klärt jetzt auch nicht so sonderlich viel, aber es bringt in seiner Logik eine gute Erklärung, warum man von der Systemreferenz gesehen das eine dem anderen und das andere dem einen zuordnen kann.
Ja, ich bin noch ein bisschen hängen geblieben hier an dem Begriff der Form. Weil ich bin es gewohnt, den bei Luhmann immer Medium und Form, also eigentlich gemeinsam auftauchen zu sehen und war beim Lesen dann auch auf der Suche, ob ich das so hier auch verstehen kann praktisch. Ne? Dabei ist der Begriff die Form, mit der das System jede Art von Einheit konstruiert, die es in seiner Reproduktion verwendet. Also da denke ich auch noch weiter.
Ja, er spricht auch manchmal, wenn er von Form spricht, eigentlich nur von der Unterscheidung nach George Spencer Brown. Also dieses Ding, was man jetzt in uno actu machen muss, unterscheiden und bezeichnen, das Ding nennt Spencer Brown Form und nennt er auch Form. Und die Unterscheidung zwischen Medium und Form ist dann nochmal einen Schritt weiter. Er hat also in den 80er Jahren schon von Form gesprochen, da war von der Unterscheidung Medium und Form noch gar nichts zu lesen.
Okay. Ja, er sagt erst mit der funktionalen Differenzierung, was du eben meintest, ne, ist es eben möglich, das jetzt eben anders zu fassen, als es historisch jetzt hier von Kant her.
Genau, das ist sein Trick oder sein Mehrgewinn seiner Theorie, genau.
Und wir sind wieder in einem kleinen Zirkelchen. Sie dienen der laufenden Komplexifikation durch Simplifikation, durch Komplexifikation. Da können wir uns dann auch noch.
So ist liebt er, gell? Ja.
Hier war noch eine Bestimmung, also beinahe wie eine Begriffe sollten, also ein bisschen Kontext irgendwo, meine ich hätte es mir noch rausgeholt. Nee, egal.
Entschuldigung. Ja doch, aber den Satz finde ich eigentlich ganz gut. Begriffe sollten also durch den Kontext begrenzender Unterscheidungen und durch fixierten Bezug auf andere Begriffe, operative Begriffe, so weit geklärt sein, dass ihre Bedeutung auch relativ kontextfrei verstanden und als Problem für sich erörtert werden kann. Das heißt, hier macht er stark, dass bei normalen Worten spielt der Kontext eigentlich immer eine viel größere Rolle, als es in der Wissenschaft sein sollte. In der Wissenschaft ist der Anspruch, also die hohen Erwartungen an die Eindeutigkeit von Begriffen. Und deswegen funktioniert überhaupt wissenschaftliche Kommunikation. Aber da liegt aber auch gleichzeitig eine Schwachstelle, weil wenn man zum Beispiel interdisziplinären Dialog nimmt und man nimmt jetzt irgendeinen Physiker, einen Mechaniker mit einem Systemtheoretiker zusammen. Die sprechen beide ewig lange über System und stellen dann erst nach ein paar Stunden fest, dass sie was völlig Unterschiedliches meinen. Also ja, ja. Man erkennt das eigentlich nicht, wenn einer System sagt, aha, jetzt meint er autopoetisches System. Nee, jetzt meint er aber ein ganz anderes System, was mit Autopoesis überhaupt nichts am Hut hat.
Ja, auf der anderen Seite ist kontextfrei für mich auch wie eine Chiffre dafür, dass ich sagen kann, mit guten Begriffen kann ich eben auch sehr, sehr abstrakt arbeiten.
Ganz genau. Weil aber dann muss in der Kommunikation, beide müssen denselben Begriff kennen.
Das Voraussetzung, ja.
Genau, und wenn sie unterschiedliche Begriffe für ein Homonym kennen, dann gibt es die größte Verwirrung, weil ja jeder Wissenschaftler davon ausgeht, dass der andere genau das versteht, was er auch im Sinn hatte.
Ja, aber das lässt sich erklären. Aber dann habe ich eben ein starkes, also dann habe ich tatsächlich, also dann kann der Begriff mir eine Menge leisten, sagen wir mal so.
Unbedingt.
So, wo habe ich Schluss gemacht? Dann bist du, ja, wir haben 19:02. Möchtest du noch einmal lesen?
Ja, wir lesen noch einen weiter. Da die Wissenschaft ein Funktionssystem der Gesellschaft ist, also in allem, was sie tut, immer auch Gesellschaft vollzieht und folglich nicht anders operieren kann als durch Kommunikation, ist und bleibt sie durch Sprache in die Gesellschaft eingebettet. Sie muss daher ihre Begriffsbildungen der Sprache abgewinnen und bleibt damit sprachlich verführbar, irritierbar, missverstehbar. Man kann kaum überschätzen, welcher Glücksfall es gewesen sein muss, dass hierfür über einige Jahrhunderte ein nicht mehr allgemein gesprochenes, aber noch verständliches Latein zur Verfügung stand und das Wort Autopoiesis wiederholt diesen Verfremdungseffekt. Um eine präzise Begriffsbildung gegen den Duktus der Alltagssprache zu stabilisieren und einem neuen Begriff Unverwechselbarkeit zu sichern. Die Verbegrifflichung von Wörtern ist mithin ein Moment der Ausdifferenzierung von Wissenschaft in der Gesellschaft. Sie vollzieht sich durch Aufbau eines inneren Unterscheidungs- und Verweisungsnetzes, das strengeren Regeln unterliegt, durch Definitionen geschützt wird, mit Kunstworten durchsetzt wird und folglich nicht mehr als allgemeinverständlich praktiziert werden kann. Begriffe bilden so, um einen scholastischen Begriff zu verwenden, eine Complexio Contingens, deren Zusammensetzung variiert werden kann, und zwar so, dass sich die Konsequenzen der Variation eines Begriffs für Betroffene andere abschätzen lassen. Wenn es zur Begriffsbildung kommt, kann die Wissenschaft schließlich versuchen, diesen Vorgang durch einen Begriff des Begriffs oder durch Regelungen der Begriffsbildung zu kontrollieren. Es gibt zeichentheoretische Begriffslehren, funktionale Begriffslehren, operative Begriffslehren. Es gibt eine umfangreiche Diskussion über die Unvermeidlichkeit metaphorischer Komponenten in der Begriffsbildung und so weiter. Es geht uns aber nicht darum, hier eine Entscheidung über das richtige Verfahren zu treffen. Der Befund interessiert nur als Beleg für die, wie immer, organisierte Zirkularität, die sich als Folge von Ausdifferenzierungen einstellt und die operative Geschlossenheit des Systems trägt. Fragen der begrifflichen Passung müssen auf einer supertheoretischen Ebene geklärt werden, obwohl Theorieentwicklungen oft nötig sind, um die zu treffenden Entscheidungen vor Augen zu führen und neuartige Begriffswahlen zu konfirmieren. Es geht auch bei Supertheorien schon um Theoriearbeit, jedenfalls wenn man diesen Begriff in einem weiten Sinne nimmt. Aber es geht noch nicht um die Aufstellung von Sätzen, die wahr oder unwahr sein können, zu können beanspruchen, sondern um die Vorbereitung der Begriffe für die Rolle als Satzfunktionen, die den Bereich wahrheitsfähiger Sätze regeln, die mithilfe der Verwendung des Begriffs als Prädikat gebildet werden können. Die Arbeit an einer supertheoretischen Begriffsabstimmung wird häufig unterschätzt. Das gilt nicht zuletzt bei einem pluralistischen Verständnis von Wissenschaft, das es jedem erlaubt, seine Begriffe auf seine Theorieintentionen abzustimmen, sofern er nur anderen die Freiheit zugesteht, dies auf ihre Weise ebenfalls zu tun. Wenn man damit jeden Prediger seine eigene Kanzel gebaut wird, werden jedoch die Entscheidungen, die in der Begriffswahl stecken, kaum mehr kontrolliert. Und daraus entsteht sehr leicht ein inflationärer Trend, da das Wissenschaftssystem dann zu viele Möglichkeiten bereitstellt, Einheiten zu konstruieren, mit denen die eigenen Operationen fortgesetzt werden können. Pluralismus macht geschwätzig, aber Totalitarismus macht stumm. Unbestritten ist heute, dass Begriffe weder wahr noch richtig sein können, sondern dass sie nur Instrumente sind, die sich als mehr oder weniger geeignet erweisen, wenn es um die richtige Feststellung von Wahrheiten bzw. Unwahrheiten geht. Diese Beurteilung wird verstärkt und das recht unausweichlich, wenn man den Begriffen auch ihre Funktion als Zeichen für Sachverhalte der Außenwelt abspricht und ihre Funktion in die Organisation der autopoetischen Reproduktion spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation verlagert. Damit stehen wir aber vor der Frage, wie denn sonst, wenn nicht durch treffende Verwendung von Zeichen die Wissenschaft zur richtigen Feststellung von Wahrheiten und Unwahrheiten kommt. Um den Weg zu finden, müssen wir zunächst an den Ausgangspunkt erinnern. Es liegt in der Paradoxie des geschlossenen und dadurch offenen Systems, in der Paradoxie der Einheit, der Vielheit, Komplexität, in der Paradoxie der Unwahrheitsabhängigkeit von Wahrheit, in der Paradoxie also, wie immer ein Beobachter sich formulieren will. Es gibt keinen anderen Grund für Erkenntnisse oder jedenfalls kann ein Beobachter nur Gründe sehen, die das System wählt, um begründen zu können. So gesehen begründet das Begründen den Grund und nicht umgekehrt. Das Interesse des Beobachters, der auf das Wissenschaftssystem selbst sein kann, richtet sich damit auf die Frage, wie man einem grundlosen Grund Festlegungen abgewinnen kann, die im System als richtige Feststellungen praktiziert werden können. Wer sein Beobachten hier schon durch Logik führen lässt, wird rasch zu dem Ergebnis kommen, dies könne durch beliebige Setzungen geschehen. Hat man jedoch die Probleme der Konstitution eines autopoetischen Systems vor Augen, dessen Operationen unter den Bedingungen struktureller und operativer Kopplung durchführbar sein müssen, verschwindet diese Beliebigkeit, nur die Kontingenz bleibt. Aber zugleich wird erkennbar, dass man mit Kontingenz keineswegs beliebig umgegangen werden kann. Denn die Beliebigkeit oder anders formuliert, die Paradoxie und ihr Korrelat, die nichts ausschließende Welt, ist das Problem und eben deshalb gerade nicht die Problemlösung. Wie immer, wenn man von Beliebigkeit die Rede ist, heißt das nur, dass ein Beobachter nach dem Beobachter fragen muss und gegebenenfalls nach sich selbst. Alles folgt aus dem Ausgangsproblem der paradoxen Frage nach dem Adressaten der Anweisung. Treffe eine Unterscheidung, die voraussetzen muss, dass der Adressat unterschieden werden kann. Will man Operationen in Gang setzen, muss man eine Selektion durchführen. Dies geschieht immer durch das pure Faktum der Operation. Will man die Operation durch eine Beobachtung kontrollieren, beziehungsweise von außen durch eine Beobachtung charakterisieren, muss die Selektion als Bezeichnung innerhalb einer Unterscheidung verstanden werden. Als dies und nichts anderes. Damit wird etwas Bestimmtes gewählt, aber nichts Bestimmtes ausgeschlossen. Weitere Bestimmtheitsgewinne lassen sich erreichen, wenn man die Unterscheidungen innerhalb derer die Operation sich als Selektion bestimmt, bestimmter bezeichnet, etwa als dies und nicht das, hier und nicht dort, jetzt und nicht später. Auf diese Weise wird Limitationalität gewonnen. So.
Danke. Da hast du nochmal wirklich ein ganzes Stück gelesen.
Ja, ich wollte diesen Abschnitt fertig machen, dass wir beim nächsten Mal mit frischen Kräften mit der Limitationalität starten können.
Ja. Was ist denn jetzt hier an dem Abschnitt noch kurz besprechenswert? Es fasst ein bisschen das zusammen, ne? Mhm. Fazit, der Hinweis auf die Paradoxie, Rolle als Zusatzfunktion, ja.
Naja, er spricht so ein bisschen über die Möglichkeiten, wie man diese Begriffsbildung kontrollieren kann. Also wie man gucken kann, dass das nicht völlig beliebig wird. Und da grenzt er das ja ab von ein paar Möglichkeiten, die nicht funktionieren. Man kann zum Beispiel keine Regeln für Begriffsbildung aufstellen, die dann immer funktionieren würden. Man kann auch nicht sagen, dass jede Theorie seine eigenen Begriffe definieren kann. Hauptsache, das darf jede Theorie, weil dann kommt man nicht mehr zu gemeinsamer Kommunikation, weil jeder über was anderes spricht. Also er grenzt so ein bisschen ab, wie es denn nicht gehen kann. Und seine Lösung, die Antwort auf die Frage, ist dann eben Limitationalität.
Ja, auf der anderen Seite ist das ein bisschen erklärend. Also Luhmann bekommt ja häufig oder gerne den Vorwurf gemacht mit seiner, wie er mit Sprache umgeht, da irgendwie sozusagen kryptisch zu sein und man bräuchte ein Wörterbuch. Aber hier begründet er das, finde ich, sehr, sehr schön mit dem Begriff Autopoiesis. Es macht es einfach notwendig, sich konzentriert mit dem Begriff zu beschäftigen, indem er eben diesen Begriff nutzt und es eben nicht irgendeine Metapher aus der Alltagsweltsprache, Umgangssprache, das sozusagen
ganz genau.
Was man nachher wieder mühsam raus.
Genau. Also Fremdworte oder Kunstworte, ja, die schärfen das Bewusstsein, dass es sich hier um einen Begriff handelt, den man erstmal verstehen muss und der eigentlich falsches Verstehen aus der Alltagssprache ausschließt, weil dieses Wort, dieses Kunstwort in der Alltagssprache nicht vorkommt.
Ja, und wie wichtig ihm das ist, ne, welcher Glücksfall es gewesen sein muss, dass man eben Jahrhunderte noch Latein nutzte in der Wissenschaft, ne, und eben nicht eine Umgangssprache.
Ja, ja. Der Richard Feynman, also Erfinder der Quantenelektrodynamik, der hat sich tierisch aufgeregt, dass die Quantenchromodynamik dann Farben verwendet hat als Begriffe und eben von Rot, Grün und also von Farben, dass man Prädikate von diesen Entitäten, über die Quantenchromodynamik, also Gluonen und Quarks spricht, dass man den Farben zugeordnet hat. Weil da geht es überhaupt nicht um Farben. Und er hat gesagt, Mensch, da hätte man dann irgendwie ein altgriechische Wörter finden sollen, die eben nicht verwechselbar sind, sodass man sich zwingen muss, überhaupt mal zu verstehen, worüber da gesprochen wird.
Ja.
Und eigentlich fand ich noch ganz interessant, dass er hier schreibt, unbestritten ist heute, dass Begriffe weder wahr noch richtig sein können, sondern dass sie nur Instrumente sind, die sich als mehr oder weniger geeignet erweisen, wenn es um die richtige Feststellung von Wahrheit oder Unwahrheit geht.
Ja.
Und dann geht er noch mal ein bisschen auf seine Supertheorie, die Systemtheorie ein, dass die sagt, naja, die macht eigentlich überhaupt gar keine Aussagen, die man als wahr oder falsch bezeichnen oder zuordnen könnte, sondern sie schafft erstmal nur den strukturellen Rahmen, das Begriffsframework, um überhaupt dann in einer Theorie der Gesellschaft zu Aussagen, die wahr oder falsch sein können, zu kommen. Und das bezeichnet er ja so als Supertheorie. Ne? Und das geht im Sprachgebrauch immer oftmals so ein bisschen durcheinander. Wir sagen eben auch Systemtheorie, wenn wir über die Theorie sozialer Systeme sprechen. Obwohl das zwei völlig getrennte Sachen sind. Systemtheorie ist die Unterscheidung von System und Umwelt und Autopoiesis und alles. Und Theorie der sozialen Systeme nutzt eben den Begriffsapparat der Systemtheorie, um zu wahrheitsfähigen Aussagen über Gesellschaft zu kommen.
Schön gesagt.
Also ich fand das Ende noch gut. Da schreibt er irgendwie, als dies und nichts anderes. Damit wird etwas Bestimmtes gewählt, aber nichts Bestimmtes ausgeschlossen. Weitere Bestimmtheitsgewinne lassen sich erreichen, wenn man die Unterscheidung innerhalb derer die Operation sich als Selektion bestimmt, bestimmter bezeichnet. Also im Prinzip, wenn man, sagt er damit, wenn man nur eine Seite markiert, eine Unterscheidung, kommt man damit eigentlich überhaupt nicht weiter. Man muss die Unterscheidung, die dem Markieren zugrunde lag, genauer bezeichnen und von anderen Unterscheidungen unterscheiden.
Ja, da kommt ja dann noch mehr, würde ich denken.
Genau, da geht es dann los mit dem Zauberwort Limitationalität. Und es ist tatsächlich sowas wie ein Zauberwort, weil es ist ja die Kontingenzformel des Wissenschaftssystems. Und Formel jetzt nicht als mathematische Formel, die aus Zeichen und Zahlen besteht, sondern Formel schon wie ein formulierter Spruch, also fast sowas wie ein Zauberformel. Ist der Begriff der Kontingenzformel. Der ist hochinteressant und da können wir uns schon freuen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Limitationalität im Wissenschaftssystem. In dem Sinne, bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.